Wir haben den 26.01. Wir haben 11.53 Uhr. Wir sind in der Höhle in Köln. Willi sitzt vor mir. Sieht wie immer gut aus. Aber du hast einen Bart. Das heißt, du hattest viel zu tun.
Korrekt. Der kommt aber heute Abend wieder ab.
Why?
Weil ich aussehe wie ein Mensch, der viel zu tun hat.
Das darf man dir nicht ansehen.
Nee, ich will entspannt aussehen. Ich habe ja Urlaub nächste Woche.
Oh. Mhm. Tallinn.
Auch.
Du nutzt quasi unsere
E-Residency-Card, genau. Ich werde die auch einpacken, ich weiß nicht, ob ich sie brauche.
Du musst mal zum Flughafen gehen. Entschuldigung, wo komme ich als Resident hier eigentlich rein?
Stell dich einfach da an. Excuse me, wer ist Resident Lane? Fast Lane? Resident? I'm Resident, yes.
Oh, you're the President from Germany.
Genau. I'm sorry. Ups, versprochen, aber jetzt, wo wir schon hier sind, ja. Ja, also ich bin tatsächlich von Montag bis Freitag in Estland.
Cool, um was zu tun?
Mal kicken. Das ist so eine Messe, so eine Konferenz.
Die Robocon?
Nee, nichts Roboter, verdammt. Nur so für Startups.
Mhm. Dann geht man dann quasi so hin und hört sich ein paar Vorträge und so ein paar Pitches an oder wie ist das?
Es gibt so drei Event-Bausteine. Das eine sind tatsächlich so Vorträge von irgendwelchen Leuten, die sowas zu erzählen haben, von: Ich bin ein cooler Typ, ich habe schon irgendwas Cooles gemacht, oder ich bin ein cooles Mädel, habe irgendwas Cooles gemacht, oder hey, ich bin Investor und kann euch gerne irgendwie helfen, oder hey, ich erzähle irgendwas, weil ich glaube, es ist irgendwas bringt.
Hey, das sind wir.
Genau. Und da gibt es drumherum halt so ganz viele so Art kleine Messestände oder so kleine so Räume, wo man so Dates haben kann, immer 15 Minuten, wo dann so ein Startup sagt, hey, ich brauche Kohle, und dann geht so ein Investor hin und sagt, hey, ich habe Kohle, und dann treffen die sich für eine Viertelstunde und reden. Und wenn es spannend ist, redet man danach halt nochmal weiter, oder ansonsten sagt man halt, okay, danke für die Infos, ciao. Das findet noch ganz viel statt, und halt drumherum gibt es so noch ein Rahmenprogramm, wie durch die Stadt geführt werden, so ein bisschen Sightseeing, ein bisschen Karaoke, ein bisschen abends irgendwie so eine Art Get-Together, ein bisschen
Drink. Also wie eine große Klassenfahrt so ein bisschen.
Irgendwie schon, ja.
Okay.
Und so Ziel des Ganzen ist zu sagen, man bringt halt die Leute, die Geld haben, mit den Leuten, die Geld brauchen, zusammen.
Klingt ein bisschen wie Prostitution, ehrlich gesagt. Da gibt es auch Menschen, die Geld brauchen, und Menschen, die Geld haben.
Ja, aber so wie alles im Leben. Klingt wie Einkaufen gehen beim Rewe.
Stimmt. Das klingt wie Einkaufen gehen eigentlich.
Ja, im Grunde genommen ist es das. Und ja, ich bin da mit ein paar Freunden. Wir gucken uns da so ein bisschen um. Und ja, ist eigentlich der Zweck ist einfach ein bisschen Ideen zu sammeln. Hm. Weil das Coole ist, du bist ja total am Zahn der Zeit und bekommst halt hautnah quasi so einen Blick in die Ideenwerkstatt der Leute, die gerade so mit sich bringen und die gerade versuchen zu...
Das PayPal von morgen.
Sowas, ja.
Und so.
Also das ist nicht das, wo du sagst, wow, das ist ein Unternehmen wie Tesla, das ist jetzt schon da, aber es hat 13 Jahre gebraucht. Das ist quasi, als würdest du Elon Musk zuhören, wie er 2008 oder so die Idee hatte zu Tesla, und dann so in der Phase. Und ja, keine Ahnung, lernst spannende Leute kennen, die irgendwie Bock haben, was zu machen. Und ich mag diesen Spirit, diesen Vibe, den du dann irgendwie da spürst, weil alle haben irgendwie Bock, irgendwie die Welt zu verändern mit irgendwelchen tollen Sachen, die sich überlegen und erklären dir, wie sie es vorhaben, warum sie es machen wollen. Und
jeder glaubt auch so ein bisschen dran, ne? So.
Genau, ja. Die Leute glauben daran, und du weißt, okay, von denen, weiß ich, wenn du mit 100 Leuten sprichst, wird es vielleicht einer schaffen, wirklich daraus am Ende eine Firma zu machen, die irgendwie cool ist. Aber unabhängig davon, ob es klappt oder nicht, hast du einfach schon mal so die Ideen gehört und lernst Leute kennen, die einfach Bock haben, was zu machen, die nicht irgendwie YOLO, Boss und Frau jeden Abend gucken und dann einfach, mein Leben ist geil, lass mal feiern gehen, sondern hey, geil, lass mal irgendwas Cooles starten. Und das ist so ein bisschen Energietanken auf die Art und Weise. Weil genau. Es wird kalt sein, es ist ein bisschen nördlicher als hier bei uns in Deutschland und ein Ticken kälter, jetzt nicht allzu viel kälter, aber wird schneller dunkel und so.
Liegt da Schnee?
Bitte?
Liegt da Schnee?
Es soll schneien tatsächlich, aber ich glaube jetzt noch nicht so wirklich, ja.
Okay, das heißt aber, es wird quasi kein so Strandurlaub, sonst irgendwas, ne? Aber es ist quasi Urlaub in dem Sinne, wie du gerade gesagt hast, so ein bisschen Energietanken, aber eher so geistig und so ein bisschen. Genau. Aber man hat schon viel zu tun, ist schon ein Rahmenprogramm und so. Ne? Ist nicht so, als würdest du dann da durch die Gegend laufen und dich langweilen, sondern du hast eigentlich von morgens bis abends schon irgendwie Action.
Auf jeden Fall.
Ah, ja. Cool.
Von daher, es wird auch anstrengend, aber ich habe mir fest vorgenommen, dann auch die Abende dafür zu nutzen, einfach mal früh ins Bett zu gehen. Weil
wir werden das in den Storys sehen, ich bin gespannt, ich wette dagegen.
Ja, mal gucken.
Aber wir werden die ganze Zeit Moskau Mules sehen.
Ja, wahrscheinlich. Mal gucken. Aber Stand jetzt bin ich einfach nur froh, wenn ich dann früh ins Bett kommen kann, ausschlafen kann, weil die Tage werden voller Eindrücke sein und am Ende wirst du Fritte. Mhm. Nach so 8 bis 10 Stunden einfach nur reden, sprechen. Sind nochmal, du sprichst auf einer anderen Sprache plötzlich, lernst Leute kennen, die du nie gesehen hast, du musst den Namen merken vielleicht und das kostet ja so viel Kraft in der Birne, dass du am Ende des Tages einfach nur platt bist und froh bist, einfach nichts mehr tun zu müssen. Mhm. Und entweder gibt es dann Moskau Mules und man ist dann auf die Art und Weise entspannt oder man legt sich einfach früh schlafen. Mal gucken, was es wird. Ja,
ja, wie cool.
Ich werde auf jeden Fall gucken bei Instagram so ein bisschen.
Yes, da freue ich mich drauf.
Zu berichten.
Dann brauche ich dich nicht nerven und immer so fragen, und wie war dein Tag? Sondern dann kann ich einfach sehen.
Genau.
Das ist gut.
Jop, jop.
Apropos in anderer Sprache, ich habe gestern mit Chiara eine Doku, also eher so ein, ja, so ein bisschen Spielfilm-Doku geguckt. Und Chiara war so, lass sie doch in Englisch gucken, dann kann ich in meinem Englisch-Seminar davon erzählen, weil da darf ich nur von Sachen erzählen, die ich in Englisch geguckt habe, wo ich gesagt habe, lüg doch. Aber da habe ich so gemerkt, wie Chiara es gerade so voll gewohnt ist, so Sachen in Englisch zu gucken, weil die irgendwie How I Met Your Mother und den ganzen Kram so irgendwie in Englisch nochmal guckt. Und ich so gar nicht da drin bin. Mhm. Und wir haben es so angefangen, ich war so, fuck, ich muss mich voll anstrengen. Das ist für mich mega, also.
Echt, ja?
Ja, also es war nicht so, dass ich so dachte, ich verstehe es nicht, sondern ich war so, ja, okay, aber ich muss jetzt genau zuhören und dadurch konzentriere ich mich irgendwie mehr auf das Gesagte und kann irgendwie so die Bilder nicht so mitnehmen und kann nicht mit Chiara zwischendurch sprechen. Also es war für mich schon echt so, dass ich dachte, okay, ich muss mich darauf konzentrieren, weil ich so nicht mehr gewohnt war, dass wir dann wieder auf Deutsch geguckt haben. Okay. Ja. Es ging da um, wie heißt es, My Little Big Farm oder so.
Okay, hört es an wie My Little Pony.
Ja, dachte ich auch, aber ich heißt vielleicht auch My Big Little Farm, My Little Big,
es geht um
meine
eine Farm.
Große kleine Farm, meine Farm, irgendeine Farm.
Okay.
So. Und es geht darum, dass es quasi eine Farm ist, die, also zwei Homies, naja, also Mann und Frau, also nicht zwingend zwei Homies, sondern ein Pärchen, hat den Traum, eine Farm aufzumachen. So, eine Farm, die in Kalifornien, die aber komplett eine natürliche Farm, die quasi so geschaltet ist, wie sie vor 100.000 Jahren auch quasi gefarmt werden hätte können. Und sie ist irgendwie Foodbloggerin und keine Ahnung was, aber jetzt nicht so ein, also sie ist schon eine Köchin auch, also eine erwachsene Frau. Jetzt nicht irgendwie das.
Also nicht so, ich war einmal beim Streetfood-Festival mit dem Foodblogger.
Nee, die ist schon,
so also wie ich.
Genau. Nee, die beschäftigt sich irgendwie schon länger damit, keine Ahnung. Und er weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr selber. Jedenfalls, das ist auch sehr, schon direkt von Anfang der einzige so ein bisschen Kritikpunkt, man hat nicht so richtig Plan darüber, wie die Finanzierung läuft, was ich so voll spannend finde bei einer Doku, dass ich mir so denke, okay, wie? Weil die sagen dann nur so, okay, wir haben uns dann so einen Businessplan entwickelt, dann gehen wir zu unseren Freunden, dann wurden das von Freunden zu Freunden zu Freunden und dann haben wir einen Investor gehabt. Und dann war es so, ja, hä?
Wahrscheinlich waren die auf einer Startup-Konferenz, saßt 15 Minuten in der Bude, drin, so, ja, genau. Wir machen eine Farm. Okay, hier ist mein Geld.
ja, und ich dachte mir so, okay, also ich hätte den Businessplan gerne so ein bisschen genauer gesehen und so, aber vielleicht war das einfach so ein bisschen, wahrscheinlich will das sonst keiner so richtig sehen und die Leute wollen einfach nur die Tiere gucken.
Ich auch,
Und ich dachte so, okay, das wäre aber spannend gewesen. Jedenfalls kaufen die dann eine Farm und dann begleitet man die quasi über 7 Jahre oder 8 Jahre.
Oh, krass.
So von 2010 bis 2018 oder so, also das ist relativ neu.
Okay, krass.
Ich glaube, er ist Kameramann, deswegen ist es auch ganz geil, weil passt ganz gut und er kann gute Aufnahmen machen zwischendurch und so. So, und dann kaufen die über so 80 Hektar, wo ich mir so dachte, niemand weiß aus der Warte noch, was sind ein A, was ist ein Hektar.
Aber 80 Hektar ist schon groß.
Ja, ne? Es war auf jeden Fall riesengroß, aber keine Ahnung wie groß, aber groß.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen. So.
Waren das 1000 mal 1000 Kilometer, ein Hektar? Nein, das ist zu viel. Ne?
Lass uns gar nicht drüber reden, weil wir können nur.
Jeder weiß das. Es sind 1000 A, bestimmt, ein Hektar.
Nee, sitzt es?
Ja, 100 keine A? Ahnung, Alter. Was ist ein A? Keine Ahnung, egal. Und genau, und da ist halt mal, der Boden ist komplett kaputt, alles trocken. Das war früher so eine, dann halten die sich ein bisschen darüber, dass es eine Monokultur war und quasi so Aprikosenfarm, glaube ich, war. Und alles ist halt super dry und geht gar nichts mehr. Und dann gucken die im Internet so nach Beratern, wo ich so dachte, ja, okay, ihr kauft diese 80 Hektar und es ist einfach Scheißland und wie soll das funktionieren? Da, weißt du,
so dieser, also wirklich so im Sinne von, okay, wir brauchen auf jeden Fall Land. So, jetzt haben wir Land. Okay, jetzt ist das nächste Problem, das Land taugt gar nichts. Hätten wir vorher aussuchen sollen, ob es was taugt oder nicht.
Genau.
Egal, jetzt haben wir das Problem, dass das Land scheiße ist. Jetzt geben wir Geld aus für jemanden, der uns sagt, wie man das richtig macht.
Das ist also so ein bisschen weird. Genau,
von Step zu Step irgendwie.
Ja, und da frage ich mich so, also da haben die, glaube ich, einfach am Anfang nicht so die Eindrücke, weil das nicht so der Fokus der Doku ist.
Ja.
Und, aber ich denke mal schon, dass die sich vorher Gedanken gemacht haben und schon vorher gesagt haben, okay, wir können nur das nehmen, weil wir wollen in Kalifornien bleiben, ja, keine Ahnung. Ich glaube, die sind nicht so dumm gewesen, haben gesagt, ja, okay, wir kaufen irgendein Land blind und das ist eigentlich Scheißland. Wahrscheinlich hatten die vorher schon einen Plan, aber das machen die nicht so transparent.
Okay.
So, aber das ist auch gerade nur so Vorgeschichte und dann holen die sich quasi im Internet so einen Berater für so natürliche Landbaukrams, so ein lustiger alter Hippie. Und der macht das mit denen dann alles.
Mhm.
Und es wird dann relativ schnell im ersten Jahr schon super geil, weiß ich nicht. Dann sagen die erstmal so, okay, das Erste, was wir brauchen, ist so eine Wurmfarm, dass wir quasi, also dass sie quasi so eine
15... Alter, ich weiß jetzt schon, dass ich am Ende deiner Erzählung sage, ich mach das auch.
Ja, es ist nämlich richtig, richtig geil. Also dann bauen die erstmal so 15 Meter langen Bottich
mit Alter, geil, Erde Wurmfarm,
und Würmern und so. Und dann nehmen die mich davon, dann sagt er immer, es gibt dann Wurmtee, so, weißt du, weil dann nehmen die irgendwie das, diese gute Erde, verwischen die mit Wasser und düngen damit dann quasi auch so die Erde und bespritzen alles und tauschen das dann so aus. Und dann merkt man so, okay, nach dem ersten Jahr ist schon alles so ein bisschen brauner. Und dann fangen die an so mit Gründünger.
Alter.
Nennt man das Gründünger? Ja, wenn die dann quasi diese leere Kackerde quasi dann einfach mit Löwenzahn allen möglichen Scheiß bepflanzen. Also irgendwie Hauptsache irgendwie divers.
Ja, ja.
Also dieses Motto dieser Doku ist auch Diversität. Diversität ist gut, so für alles.
Ja.
Also
warte, also erstmal so, erstmal den Boden Nährstoffe geben und dann alles drauf lassen, was irgendwie wächst.
Genau, so. Und dann, genau, und dann pflanzen die dazwischen halt dann, fangen die dann an, dazwischen Sachen zu pflanzen. Ne? Also, nee, genau, dann müssen die den Boden erstmal auch so zurecht machen, so perfekt, dass das Wasser perfekt so abläuft und so mit voll dem Konzept, das sieht so voll fancy aus, dass quasi so verschiedene, dass den Hang so verschiedene Ebenen hat, weil die sich genau damit beschäftigen haben, wie das Wasser so, wenn die das einfach oben rauf sprühen, wie das dann quasi so absickert in die unteren Schichten, welche Pflanzen brauchen mehr Wasser, welche weniger und halt alles so, nicht wir müssen da jeden Tag mit dem Trecker drüber fahren und es bewässern, sondern wir machen das so, dass das von alleine ein natürliches, geschlossenes Ökosystem wird so ein bisschen.
Damn.
Weißt du, wie so diese, dieses in so einem Glas-Ökosystem, wollen die halt natürlich erzeugen.
Also und kriegen die dann auch so eine Kuppel darüber?
Nee, das nicht. Aber
guck mal, unsere Wolke in unserem eigenen Ökosystem.
Ja, genau, so ein bisschen. Und dann auf jeden Fall, dann holen die sich Hühner und Hunde, die Hühner hüten, weil dann kommt, also ich kann es so ein bisschen durchskippen, weil sonst wird es auch langweilig, dann kommt ein Kojote, holt, also dann kommen immer so Probleme quasi auf die zu und die überlegen dann, okay, wie können wir das Problem lösen? Und dann nicht im Sinne von, aber wir erschießen den Kojoten.
Wie das, das ist jetzt mein erster Gedanke.
Genau, das tun die auch mit einem, weil sie nicht mehr wissen, wohin, weil genau, irgendwo zwischendrin stirbt leider der Typ, dieser Berater, weil er irgendwie Krebs hat und so und irgendwie ein alter
Mann. Ja, gut, aber man muss auch sagen, 7 Jahre Doku, ne? Das ist,
also, ja, genau, also der ist dann irgendwie nach, aber so nach 3, 4 Jahren oder so stirbt er, glaube ich, und dann sind sie so, fuck man, das war unser Mentor, der hat, also der wohnt dann quasi fast schon, also es fühlt sich so an, als wäre der da so voll mit drin und der ist auch in der Doku und ist voll süß und der sagt immer so, ja, ja, das wird alles so funktionieren und macht euch keine Sorgen, in 7 Jahren wird das alles mega geil, wie so ein Guru halt.
Ja.
Ne? Und dann ist auch immer so, nach 7 Jahren geht da alles so auf, wie er das gesagt hat und so, ist halt so richtig geil. Aber die kommen halt immer wieder so vor Probleme, wo sie dann so nicht wissen, ja, okay, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir irgendwie, weißt du, wie in Bio die Aufgabe mit, wir haben ein Schlangenproblem in Australien, was holen wir? Wir holen irgendwie die und die Tiere, jetzt haben wir eine neue Plage, ja, schade. Und so. Und das Problem haben die quasi auch. Dann haben die den Kojoten und dann merken die aber später, okay, unsere Hunde können zu den Hühnern, dann verjagen die Kojoten. Aber scheiße, einer unserer Hunde hat die Hühner auch gefressen. Das heißt, der Hund kommt wieder raus, der eine Hund aber nicht. Der eine Hund hütet die Hühner, das funktioniert. Jetzt haben wir so ein Erdmännchen-Kram, also nicht Erdmännchen, sondern so irgendwelche, wie nennt man die?
Maulwürfe?
Nee, so kleine Hamster unter der Erde. So, ich weiß den englischen Namen jetzt auch nicht, egal. Auf jeden Fall irgendwelche Dinger, die unten die Wurzeln verfressen. Okay. Und das sind nicht Maulwürfe. So, und dann merken die, okay, krass, die Kojoten fressen die Viecher. Hm, cool, das heißt, die Kojoten können wir doch wieder brauchen, aber wir müssen nur gucken, dass es nicht zu Hühnern geht. Ich musste
die Hühner wegkriegen.
Dann genau, noch, und dann der Hund bietet aber die Hühner. Und dann haben die auf einmal eine Schneckenplage, weil die natürlich einfach alles natürlich so belassen und dann kommen natürlich 1 Million Schnecken. Dann lassen sie die Enten, weil die haben im Teich eine Entenplage, weil einfach dann irgendwie zu viele Enten kommen. Dann holen sie die Enten, fahren die einmal irgendwie in der Woche oder so über die Plantage, dass sie da rumlaufen, dann fressen die Enten die ganzen Schnecken und dann bringen sie die wieder weg. Und so lösen die quasi natürlich alle ihre Probleme auf der Farm.
Okay.
Und das ist halt mega geil zu sehen. Und weil Chiara hat das am Anfang mal gesagt, das ist so ein Film, den kann ich mir auch so bei iTunes kaufen für meinen Laptop, damit ich in der Schule mal zeigen kann. Weil der zeigt halt voll gut dieses so Produzenten, Konsumenten, Destruenten-Ding, so nach dem Motto, wir brauchen Käfer, die den Boden auch so, ne, die dann so, alles was quasi stirbt und so, ist natürlich und es wird wieder genutzt für den Boden und ganz viel geht um Dünger, wie können wir den Boden am Leben erhalten.
Alter, ich muss mir das aufschreiben, wie und heißt die Doku?
My Little Big Farm, glaube ich.
Hast du gesagt, sorry, ja.
Ja, kein Ding, habe ich.
Lade ich mir runter für einen Flug oder so.
Ja, ist gut, auf jeden Fall. Also, ist richtig cool. Wenn man so ein bisschen Ahnung von Bio hat, dann denkt man so zwischendurch, ah, ich würde mir da gerne noch ein bisschen tiefergreifendes wünschen, man darf aber nicht vergessen, dass es eigentlich eine Doku ist, halt für jeden so, genau. Ja, ne. Weil grundsätzlich erklärt die Doku eigentlich nur, Diversität ist gut und es gibt alles einen Kreislauf so. Mhm. Und das ist halt aber geil zu sehen, wie die halt dann so vor diese Probleme gestellt werden, das funktioniert. Und auch so als Bio-Lehrer ist es halt total geil, weil du halt immer gute Beispiele hast für, naja, aber die Tiere haben doch wirklich keinen Nutzen. Die machen doch nur alles schlimmer. Da müssen wir doch einen Elektrozaun bauen. Ja, nee, du kannst es auch theoretisch nutzen und so.
Ja.
Und das ist halt ganz geil. Und die haben halt so mega Erfolg. Und dann kommt irgendwie so, dann kommt so ein starker Sturm. Und bei allen wird alles so quasi entwurzelt und weggeweht. Und nur bei denen ist es
relativ stabil, weil
die den geilen Boden haben. Weil die halt das alles aufgelockert haben und so weiter und nicht so Monokulturen haben. Ja. Und bei denen ist halt der Boden richtig geil.
Aber ganz kurz nur zum Verständnis. Die haben ja dann diese 2 Millionen Hektar... 80
Hektar.
Da kannst du ja relativ viel anbauen. Was machen die mit dem ganzen Zeug? Also es
verkaufen. Also das auch deren Plan ist wirklich, das auch zu verticken.
Das soll wirklich ein Business werden, so nach dem Motto, okay, wir machen das jetzt, es ist alles geil und wird verkauft, hier lokal, regional, wie auch immer.
Genau. Okay. Und das klappt mit den Eiern super früh, weil da holst du einfach Hühner und hast Eier relativ schnell. Das klappt halt mega gut und die gehen auch voll gut weg wohl. Ja, man, natürlich, vielleicht beschädigen die auch irgendwas, keine Ahnung. Aber so, man merkt zum Beispiel so Fruchtbäume und so, ne, die Pflanzen, da müssen die erstmal wachsen und dann haben die erste Ernten, dann kommen die Vögel und fressen die weg, dann müssen die wieder, okay, gucken, okay, fuck, wie kriegen wir das hin, dass die Vögel wegkommen und so, bla 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 bla. Und das heißt, so, das trägt sich so nachher, dann merkt man auch so, okay, das können die erst so relativ am Ende, also am Ende 7 Jahre verkaufen und so.
In deren Businessplan müsste auch vorgesehen sein, was trägt dich am Anfang, so die Eier?
Theoretisch, ja.
Und dann wann kommt der Rest so dazu und wie kannst du quasi das überbrücken, dass du trotzdem hier die...
Das ist das, was so ein bisschen schade ist, dass das Finanzielle halt so ausgeblendet wird, weil das würde mich interessieren, so, weil das wirkt zwischendurch in der Disco-Doku so, als hätte der Investor gesagt, ich gebe euch unendlich Geld, hier Macht.
Ja, ja.
So. Und ne, wäre interessant gewesen, wenn die dann sagen, ja okay, shit, wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie erstmal Eier verkaufen, damit wir irgendwie so Ziele erreichen mit dem Investor und keine Ahnung. Aber das ist wahrscheinlich unsere Finanzbrille, die ist wahrscheinlich da vielleicht so ein bisschen, die wird da nicht so befriedigt,
sag ich mal. Wäre jetzt spannend, weil wenn ich mir die Frage stelle, könnte ich das jetzt auch machen, ne?
Ja, also dann die Doku sagt ja.
Ja gut, aber die Frage, was ist so die Grundvoraussetzung? Müsste ich dann 1/2 Million mitbringen fürs Land und für, sagen wir mal, so die ersten paar Jahre, wo ich nur Eier verkaufen kann, bis sich der Rest trägt? Also, weil du hast ja immer, ne, wenn du Geld reingibst am Anfang, hast du irgendwie eine Laufzeit, so, in der dich das Geld trägt, so, wo du dich selbst ernähren kannst und so weiter. Mhm. Und irgendwann mal muss halt der Rest das Ganze tragen. Und ich würde mich fragen, wie lang diese Zeit ist.
Ja, mich auch. Ne? Also voll. Und also was ich zum Beispiel mich auch da so Personalkosten bei so viel Land und das muss ja alles.
Aber genau, wie haben die das denn gemacht?
Genau, die haben einfach diesen mega erfolgreich in diesem ganzen Woofing-Business. Also das, was Chiara auch gemacht hat in Kanada. Also die holen sich einfach junge Studenten abroad so und die arbeiten dann dafür, die gegen halt da wohnen und kein Gehalt.
Und die hatten auch so auf diesem Grundstück auch so ein fettes Haus oder was?
Ja, genau, das ist halt so ein typisches Farm, so ein Farmhaus und so.
Cool.
Und was wollte ich noch sagen? Ich glaube, das war es so, dass einfach nur dieses Plädoyer für, okay, es geht halt auch in groß mit quasi natürlichen Anbaumitteln und es ist quasi für die Natur besser und so. Ach genau, was ich noch sagen wollte, sorry, das ist gar nicht so vegan, Doku oder sonst irgendwas ist. Nee, die bringen auch ihre Schweine zum Schlachten weg und so weiter und so fort.
Also machen die nicht selber? So, nee, damit das Blut noch in die Boden, den Boden läuft und so? Und damit das,
nee, das machen die nicht. Aber die haben auch Schafe, Kühe, die haben alles so quasi da. Aber beschreiben dann halt auch so ein bisschen, das ist irgendwie schon krass. Du siehst, die kaufen quasi ein Schwein, das ist trächtig und das kriegt dann ganz viele Kinder und dann sehen die quasi, die groß werden und sagen auch so, boah, fuck, wir wollen die gar nicht jetzt wegnehmen und so, ne, weil du halt so eine Bindung aufbaust und ja, es ist irgendwie, ja, es ist einfach eine schöne kleine, ich finde Doku klingt immer so langweilig, weil ich habe, also.
Ich finde Dokus immer geil, ich gucke am liebsten. Also,
ja, aber manche denken halt dann so, ja, das ist so, weißt du, aus dem Off kommt so eine trockene Erzählerstimme und die erzählt die ganze Zeit nur so, aber so ist es da nicht. Sondern es ist
wahrscheinlich
halt schon,
wie so ein Tagebuch. Ne?
Genau, mit Originalaufnahmen, weil der Typ halt Kameramann ist, einfach von Anfang an alles gefilmt hat. Das ist halt ganz geil, dass sie halt dann, und irgendwann ist dann auch so.
Weißt du, ich glaube, der Businessplan sieht so aus. Wir machen 7 Jahre lang diese Farm, dann verkaufen wir die Lizenzen für den Film an Netflix und dann hat sich das Ganze getragen.
Das denkt man halt, das denkt man wirklich, dass vielleicht dann irgendwann sogar der irgendwie NBC oder irgendwer eingestiegen ist und dadurch hatten die vielleicht nochmal mehr Kamerachancen und keine Ahnung was vielleicht.
Ja,
das war.
Warum nicht? Kannst du ja auch so machen. Der Dingsbums ja auch. Sein YouTube-Channel hat so nicht so ein komisches Klima ins Land da gebaut. Also das
quasi
subventioniert. Ne? Geil.
Genau.
Klingt irgendwie spannend. Ja. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich mir vorstelle, so wie also das wäre irgendwie eine coole Aufgabe, finde ich.
Ja.
Für einen selbst. So, was machst du in deinem Leben? Naja, ich habe hier so eine Farm und produziere Essen für die Leute um mich herum.
Das ist auch so ein bisschen die Grundaussage. Manchmal ist es zu fragen, okay, was kann ich dann, dass ich später gesagt habe, ich habe was getan. So, ne? Und das war auch so, ja, wenn ich eine Farm habe, habe ich was getan. So für mich, für Menschen, für die Umwelt, für alles. So, ich
meine, die ernähren sich wahrscheinlich selbst von dem ganzen Zeug. Ne?
Ja.
Und dann, irgendwie interessant.
Ja, Ja, und dann noch eine kleine Anekdote, das war witzig, weil ich habe sogar gesagt, lass heute Abend jetzt endlich mal John Wick gucken, weil wir haben noch nicht John Wick geguckt und ich wollte endlich mal alle drei Teile gucken.
Hast du den dritten dann oder würdet ihr bei 1
anfangen? Bei 1 anfangen, natürlich mit 1 anfangen. Nur Barbaren fangen mit dem dritten Teil an. Und am Ende war mein Vater so, bei John Wick hätten wir weniger Tote gesehen. Das war so, weil halt auf der Coyote einfach 30 Hühner in der Nacht reißt und das ist einfach voll viel Blut und irgendwie sterben voll die süßen Tiere und so. Und dann denkt man so, ja, so ist halt die Natur. Scheiße, Mann, aber... Bei John Wick hätte es weniger Blut gegeben.
Das muss schon was heißen, weil da gibt es schon ziemlich
viel. Das heißt, es ist nicht nur eine langweilige Doku, sondern es ist quasi ein Actionfilm.
Ja.
My Little Big Farm.
Mehr Tote als bei John Wick.
Zack.
Jetzt schon hast du die Leute.
Will immer Punkt quatschen, der steht hinten so auf der DVD-Verpackung drauf.
Achso, als Empfehlung.
Ja, genau.
Geil. Spannend. Ja, ich glaube, ich ziehe mir das rein. Ich muss eben noch für den Flug und für die Zeit da, wenn ich abends irgendwie einpennen möchte, weil ich mir mal ein paar hier Sachen runterladen auf
kostet bei Apple. iTunes, glaube ich, ein Fünfer oder so.
Also nicht auf Netflix?
Nee, gibt es nicht auf Netflix. Deswegen extra bei iTunes Gold. Genau. Ich glaube nur da.
Okay.
Bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht hat sie es auch nur gesagt, dass ich es mir da holen soll, damit ich es halt auf dem Laptop für die Schule
ich
habe.
Ich gucke einfach mal. Vielleicht finde ich es irgendwo, wenn nicht, dann.
Check mal.
Wow.
Yes. Gut. Yes, yes. Ansonsten, Feedback zur letzten Folge war voll cool. War relativ positiv. War sehr positiv. Ich habe viele Nachrichten bekommen.
Ja.
War sehr witzig so.
Ich nur eine.
Okay.
Oder?
Was haben sie gesagt?
Die von
Amy?
Nee.
Hast du gehört heute? Also wir haben bei Instagram und so, hat sie geschrieben.
Achso, nee, hab ich nicht.
Okay. War alles sehr positiv.
Okay.
Die Leute hatten Spaß damit.
Das war das Beziehungsthema, ne?
Mhm, genau.
So, ja, ich habe nur eine Kritik gehört, wir wären sehr oberflächlich gewesen.
Hätten gar nicht so, die meinst du?
Diese ganze Vielfalt der Beziehungsformen und wir haben es immer nur irgendwie Poly irgendwas genannt und da gibt es aber tausend andere Sachen noch.
Ja.
Stimmt, also, was wir hier machen, ist ja nie recherchiert, das weiß man ja
exakt.
Hoffentlich und von daher, sorry, falls da Erwartungen nicht eingehalten wurden, aber das war jetzt auch nicht die Absicht, da jetzt ein wissenschaftliches Thema draus zu machen, sondern eher so ein Erfahrungsbericht und ja, aber da sagst du, war für einige spannend.
Ja, voll, also ich glaube, das war halt, weil manche Leute sich dann, oder weil, das war, also, wie soll ich sagen, ich glaube, es war immer so das Problem, dass wir, also das ist das Problem. Wir haben halt Beziehung und Monogamie so zusammengemischt. Natürlich, wenn man jetzt nur den Podcast eine Stunde Monogamie gewidmet hätte, dann hätte man wahrscheinlich da noch das weiter irgendwie ausgeführt in irgendwelche Richtungen. Aber ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass es einfach nicht so unser Lifestyle ist.
Was denn? Poly-Dings?
Polyamorie, Polygamie und so. Vielleicht noch nicht, ich weiß ja nicht.
Ja.
deswegen ist es einfach dann nur so, dann könnte man nur so da sitzen, ja, manche Leute könnten das vielleicht so sehen, andere vielleicht so. Das wäre irgendwie nicht so das Konzept, weil, also ich kann nur, also wenn ich dazu keine Meinung habe so richtig, dann ist es irgendwie schwer darüber zu reden.
Ja, ist sicher ähnlich. Also ich finde, ich kann jetzt auch nicht groß über irgendwas berichten, was ich halt selbst noch nicht erfahren habe oder ausprobiert habe. Das ist dann so wie...
Das wäre mal Punkt Quatsch, ein Experiment. Willi Polygam.
Ja, und gut, dass wir noch, dann machen wir noch einen Drogen-Podcast hinterher, dann machen wir es direkt in Kombi.
Ja, in Kombination.
Auf Crack
Willi,
zum
Willi auf der Heroin-Orgie. Was ist.
dann will ich aber so viel Fame haben wie der Typ von RTL, der auch diese krassen Sachen macht.
Ja.
Von daher. Aber es ist schon mal cool zu hören, dass es ein paar Leute trotzdem unterhaltsam oder wie auch immer fanden.
Ja,
das ist dann, das freut mir doch.
Das freut mich. Ja. Ich habe heute mal bei unserem Instagram-Account das ausgenutzt, also im Sinne von Feedback und Interaktion mit der Community, nein, mit Leuten, dass ich mal hier unseren Studietag-Gedöns da gepostet habe. Ich weiß nicht, ob wir schon mal im Podcast drüber gesprochen haben.
Nee, noch nicht.
Sicher?
Ja.
Okay, weil bei uns in der Schule, ich dachte mir, das ist irgendwie, also es kam eine Lehrerin auf mich zu und meinte so, hey, du hast doch noch Kontakte so zu alten Schülern, bla bla bla. Und ich will ja in der Schule so einen Tag etablieren, wo quasi die Leute, die gerne studieren gehen wollen, sich mit Leuten austauschen können, die schon studieren. Und zwar am besten ehemalige Schüler, damit man schon vielleicht mal ein Gesicht hat oder damit man irgendwie eine Verbindung vielleicht hat zu den Leuten. Und das fand ich mega die gute Idee, weil wenn ich an die ersten 20, 30 Tapes unseres Podcasts denke, ging es ja auch immer so ein bisschen darum, ne, wie ja, so Studieneinstieg, so Referendariat und irgendwie so Ausbildungskontexte, wo man halt dann irgendwie so leidet und irgendwie Sachen nicht so geil waren. Und ich glaube, da können viele Hindernisse quasi geschmälert werden, wenn man davor mit Leuten darüber geredet haben, die diese Erfahrung schon gemacht haben. Also wenn ich überlege, ich habe so viele Fehler am Anfang meines Studiums gemacht, die müssen nicht passieren. Also so nach dem Motto, die Uni Köln, es gibt nicht nur das Hauptgebäude, es gibt auch noch ein anderes Gebäude und da ist ein anderer Raum und wie, dass man sich vorher halt hinsetzt und mal den Raumplan checkt, wo muss ich eigentlich hin? Machen vielleicht auch die meisten Leute außer mir. Ja, ja. Oder eine, oh, man verpasst die erste Woche, es gibt eine erste Woche, das sind so Sachen, die wusste ich irgendwie nicht. Ja. Wenn man halt keine Freunde hatte, so die studieren, dann konnte das einem irgendwie keiner so richtig sagen. Und das, genau für sowas finde ich das eigentlich ganz cool, weil ich habe das Gefühl, in der Schule wird gerade relativ viel gemacht für Berufsvorbereitung und dann kommt die Krankenkassenfrau und boah, letztes Mal wieder so ein Berufsvorbereitungstermin. Ich saß da mit drin, ich habe mich extra mit reingesetzt und es war so, oh, es ist einfach so langweilig und es ist so schrecklich und es macht einfach gar keinen Sinn. Aber vielleicht sind diese individuellen Beratungen besser, aber das war einfach nur ganz grausam. Jedenfalls wird da gefühlt viel getan, so für welchen Beruf willst du mal ergreifen und so weiter. Und das bringt den Leuten auch schon so mäßig viel, sag ich mal. Ja. Deswegen ist es vielleicht ganz cool, wenn jemand so persönlich, wie jetzt du oder ich oder irgendwer dasteht und dann sagt, ja, ganz ehrlich, ich wusste es bis zum Abi auch nicht. Danach, in den nächsten 3-4 Wochen geht es bei mir relativ schnell, mach dir mal keinen Kopf, fang erstmal irgendwann an zu studieren vielleicht. Und dass man so gehört, okay, der hat erst das studiert, dann hat er nach 2 Monaten abgebrochen, dann hat er das gemacht und ist jetzt voll glücklich, okay. Ich habe ein Beispiel für, dass das gut funktionieren kann und ich muss nicht denken, okay, man muss ja das zu Ende studieren, was man anfängt zu studieren und diese ganzen Sachen, wie gesagt, was wir schon im Podcast gesagt haben, deswegen fand ich das ganz cool und diese Idee fand ich unterstützenswert und deswegen habe ich mal unseren Account genutzt, um das mal so ein bisschen zu teilen.
Cool.
Ja. Für die Leute, die bei uns in der Nähe noch von unserer Schule sind und da noch eine Relation zu haben.
Ja, und danach gibt es das Wilma Get-Together.
Oh, wo gehen wir hin? Ein bisschen Abschläge auf der Golf-Range.
Burger King, hätte ich gesagt.
BK? Okay. BK-Community-Treffen.
Gibt Gutscheine gerade. 40er Chicken Nuggets für...
Richtig asozial.
Nee, aber ich fand die Idee cool, weil ich finde das immer so super lustig, wenn du das alles durch hast für dich selber und weißt, wie die Realitäten dann so sind. Und dann so Gesprächen zuhörst, das passiert mir häufiger, wenn ich in der Bahn stehe und so, dann reden so Leute, die gerade studieren, über die Arbeitswelt oder Schritt davor wäre Leute, die kurz vorm Studium sind, reden über das Studium.
Oder über das Abi.
Und, ne, genau, und dann tauschen die sich so aus. So, ja, ich habe gehört, man muss das so und so. Und dann denkst du so, ja, das Gerücht dachte ich, also ich dachte früher auch, dass das so ist oder ich dachte früher auch, dass das irgendwen interessiert, aber wenn du dem nächsten Level bist, dann ist das auf einmal total nichtig und mach dir deswegen vielleicht nicht so einen Kopf. Also ich glaube, da sind, wie du es beschrieben hast mit dem Lageplan der Häuser oder der Gebäude, denke ich mir, oft werden so, also es entstehen so Erwartungen, die man selbst an sich selbst hat, weil man glaubt, im Studium oder in der Arbeitswelt oder im Abi werden gewisse Dinge von einem gefordert. Und dann, wenn man dann in dieser Phase ist, merkt man, oh, da lag ich wohl falsch, das ist gar nicht relevant, aber hätte ich lieber das andere gemacht. Und ich glaube, dafür ist das super spannend, die Leuten so diesen Weg aufzuzeigen und zu sagen, nein, Digga, gar kein Stress, ja. Das eine Semester plus minus, es interessiert keine Sau am Ende des Tages.
Waffe kann man verlängern, es gibt Schulkredite
und sowas, so weiter. Ne? Oder hey, ganz ehrlich, die Storyline, wenn du, also ne, auch mal so einen Schritt weiter zu gehen und sagen, hey, wenn wir zwei jetzt im Vorstellungsgespräch sitzen und du sagst mir, du hast was angefangen zu studieren und hast es abgebrochen, warum auch immer, und hast dann aber irgendwas anderes Cooles gemacht und bist jetzt happy, AF.
Bist du besser im Rating als jemand, der das einfach vielleicht durchgemacht hat.
Genau, so, ne? Und dann kommen immer diese Standardgerüchte oder diese Standardglaubenssätze wie, ja, aber in Regelstudienzeit und dies und das und mit dies Praktikum und das Praktikum und ich glaube, da kannst du vielen Leuten mal so ein bisschen Stress rausnehmen und vielleicht auch so ein bisschen die Perspektive öffnen. Das ist meine Hoffnung für den Tag, zu sagen, hey, Leute, entspannt euch, macht was Cooles, worauf ihr Bock habt. Und, ne? Und dann halt im One-on-One ist, glaube ich, nochmal ein bisschen interessanter, weil du dann die Person ja dann auch kurz kennenlernst und die sagt, was sie glaubt, was sie denkt über die Zukunft. Und dann kannst du halt sagen, ja, kann ich bestätigen, war bei mir auch so oder nee, ist überhaupt nicht so und macht dir keinen Stress.
Oder du kannst auch sagen, ja, hör dir Tape 16 an.
Ja, und das ist so das, warum ich dieses Format ganz charmant finde, weil das finde ich immer zu schwierig, das pauschal zu sagen, so, bitte, alle sollten studieren, alle sollten das machen. So,
ja, das ist ja auch,
genau. Wenn du die Person vor dir hast, dann kannst du auf das Individuum schauen und dann gucken, wie tickt die Person denn auch. Und wie.
Ich weiß noch, wir hatten damals wen im Tanzkurs, der hat gesagt, er hat den Tanzkurs nur gemacht, damit er eine Bescheinigung hat für seine Bewerbung später.
Ist ja okay.
Ja, ist okay. Nee, aber so von wegen Zahnziehen, was vielleicht wichtig ist und was nicht wichtig ist. So. Wenn ich mal lüge, was Leute machen mit der Prämisse, dann habe ich was für meine Bewerbungsmappe. Niemanden interessiert der Tanzkurs mit
16. Ey, ganz ehrlich, in
der Bewerbungsmappe.
Ich habe nie jemanden irgendwas gezeigt, so, außer also nicht mal mein Studienzeugnis. Das ist so irrelevant alles. Ja. Also nie und es gibt, also in meiner Welt haben es noch nie Unternehmen erlebt, die irgendwas von einem wirklich sehen wollen, außer
dein Gesicht. Also außer dich.
Dein Ich, zu dem jetzigen Zeitpunkt und das in einem Gespräch, wo du Fragen stellst und aber sowas wie Bewerbungsmappen, Empfehlungsschreiben, das ist so, ich in diesen Sphären habe ich nie irgendwie gechillt, so, also, ja. Aber ich kann halt sagen. Gibt's
bestimmt auch, aber wenn man sich für deinen Kontext interessiert, also ne, an dem Tag wird es ja auch so sein, da steht dann Willi Wiedergold, BWL, Kram, irgendwas, genau, ja. Arbeit jetzt da und da. Und da weiß man ja auch, wenn man zu dir geht, dann ist man in dem Kontext. Und wenn man jetzt zu Jura geht oder keine Ahnung, nee, ich weiß nicht, Einzelhandelskaufmann.
Du willst ein Stipendium so. Für ein PhD in Stanford, so. Dann genau. Könnte man sagen, ja, da sollst du eine Empfehlung schreiben, vielleicht genau. Wert drauf legen, oder?
Genau,
ne?
Genau, genau. Ja. Deswegen, wie du sagst, ist es halt ganz cool, da individuell, dass jemand zu dir kommt, weiß, woran er ist, was er bekommt. So, ne? Ja. Genauso wie dann zu mir letztens auch jemand meinte, was, du kannst mit einem Tattoo, kannst du Lehrer werden? Ich war so, was zur Hölle, warum denn nicht?
Ja, ja, genau, also, aber genau diese Vorurteile, diese ja. Missverständnisse aus dem genau. Weg zu räumen, das ist echt wertvoll, glaube genau. ich.
Damit die endlich mit Gesichtstattoos Lehrer werden.
Normal. Ich glaube, wenn ich irgendwie irgendwann mal die Situation kommt und irgendwer zu mir sagt, willst du Lehrer werden? Und ich so, hä? Okay, warte, aber ich gehe kurz zum Tätowierer, möchte ich dieses Mike Tyson-Tattoo machen, einfach nur das Prinzip.
Ja. Habe ich das aber gehört, der Amtsarzt, ne, wenn man verbeamtet werden soll, will. Kann, muss, wie auch immer, muss man zum Amtsarzt. Ja. Und der fragt dann auch so, haben Sie Tätowierungen? Und dann dachte ich mir so, was wenn man ja, also die Person hat dann, glaube ich, nein gesagt. Und dann dachte ich mir so, was wenn man da ja sagt? Sagt er dann, ja, nein? Also keine Ahnung, das ist ja kein Ausschlusskriterium.
Nee, aber wahrscheinlich dann, okay, haben Sie, dann geht wahrscheinlich dieser Fragenkatalog noch so ein bisschen auf und dann kommen so Fragen wie, haben Sie irgendwelche Krankheiten, die
irgendwelche
man gegebenenfalls
damit
durch
oder sowas
Tätowierungen ne? bekommen könnte oder sowas?
Ja, vielleicht.
Aber sagst du, nein, habe ich nicht. Okay.
Danke. Ja, fertig. Haken gesetzt so. Ja. Also wir reden vielleicht in 2 Jahren nochmal und vielleicht sage ich dann, ich kann nicht verwaltet werden wegen einer Schwalbe. Aber man weiß es nicht.
Mal gucken, glaube ich nicht.
Mal gucken, ich glaube auch nicht. Aber das sind eben genauso Fragen, wo man sich irgendwie dann irre mitmacht oder Eltern auf einen zukommen und sagen, hast du dir das denn auch gut überlegt, weil früher war das so und so. Und dann kann man sagen, ja, das war vor 40 Jahren so, jetzt ist es nicht mehr so.
Genau.
Das ist so, ne? Oder als Lehrer ist ja voll cool, man ist verbeamtet und ist voll der sichere Job. Ja, wenn du es deswegen machst, mach's nicht. Also man kann ja dann so Sachen kann man den Leuten ja dann direkt sagen, dass sie sich halt irgendwie nicht irre machen oder dass sie so vielleicht ein bisschen den Kopf klarer kriegen. Das finde ich irgendwie ganz nett.
Ja, meine Hoffnung ist auch zu sagen, hey, guck mal, wenn jetzt jemand wirklich kommt und argumentiert nur mit, ich will einen sicheren Job, ich will einen sicheren Job, dann will ich fragen, wovor hast du denn Angst? Und dann kann man vielleicht auch mal sagen, hey, wie wär's mal, wenn du Kriterien mit anführst wie, ich will was, was mir Spaß macht oder ich will was, weiß ich nicht, was mich irgendwie glücklich macht und sowas. Das wären vielleicht Dinge, die irgendwie teilweise relevanter sind. Aber das
heißt, an den Tag stehen bei dir die ganzen weinenden Menschen, die dann so sagen, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich bin einfach nicht glücklich. Und dann bist du so da, klopfst du auf die Schulter, wir finden was, was dich glücklich macht.
Nee, soll hör auf zu sagen, du willst einen sicheren Job und du willst viel Geld verdienen. Hör auf damit, such dir was, ne?
Und dann halten die sich so die Ohren zu und laufen so weg. Ich will die Wahrheit nicht hören.
Ich geh jetzt doch nicht zur Barber.
Ja, so wird dieser Tag.
Wann ist das nochmal? Sag mal an.
7.3. I guess.
Nicht 8.
Give me a second.
Okay. 1 and 2 and 3.
And 4 and 5 to the 6 to the 7 to the 8. Der 7.3.
Siebter.
Ein Samstag. Von 10 bis 1, glaube ich.
Edith-Steinstraße 10.
Oder 11 bis 2. Keine Ahnung.
5, 3, 8, 4, 0. Prost auf.
5, 4, 3, 8, 7 HBG.
5, 3, 8, 4, 0.
Nee, 4, 4, 4.
5, 3, 8, 4, 4.
4, 0 ist, glaube ich, Trostorf.
Ja. Und Hausnummer war?
9.
Ich hätte 10 gesagt.
Ich weiß es nicht, weil der Verein hat halt auch da die Stadt, deswegen weiß ich immer nicht so genau, ja, was.
Auf jeden Fall. Egal. In Sieschler.
In Sieschler am HBG. Ja. Genau.
Wann fängt's an?
Alter, guck in die Story. 10 oder 11, irgendwie so. Ja. Ich glaube 11.
Okay.
Okay.
Ist halt nur doof, weil wenn man das hört, dann ist die Story nicht mehr da.
Ja, dann schreibt uns, mir, ihm.
Max.
Schreibt
uns. Du organisierst das. Ich bin nur Marionette.
Das ist auf jeden Fall das kein Problem. Das kriegen wir organisiert.
Und danach Chicken Nugget Party bei Burger King.
Und danach Chicken Nugget Party. Wenn ihr also Willi schon immer mal sehen wolltet.
Wie ihr Chicken Nuggets ist. 200.000
kommt,
Stück auf einmal.
Kommt an dem Tag.
Ich hätte voll Bock, mal bei so einem bei so einem Wettessen mitzumachen, wo also Leute sich...
Wenn eine Asiate alle fertig macht. So.
Ja, so, oder die, keine Ahnung, ich würde gerne mal in so ein Restaurant gehen, wo es heißt, wenn du schaffst, diesen Monster-Burger innerhalb von einer Stunde zu essen, dann kommst du auf die Wall of Fame. Und dann, irgendwie hätte ich Bock, mal sowas mitzumachen. Okay. Aber irgendwie auch nicht, weil ich wüsste...
Ey, ich filme das, kein Problem.
Ab der Hälfte Story. Wird dir schlecht.
Aber der Hälfte? Ich glaube, mir wird schon früher schlecht.
Ja, kommt drauf an.
Ja, das...
Mal kicken.
Ja. Du hattest gesagt, wir haben auf der Liste noch Themen.
Ja, ich gucke mal.
Damit wir...
Wir sind ja schon ein bisschen dran. Dann können wir vielleicht mal ein Thema nehmen, was nicht den ganzen Podcast wahrscheinlich füllt.
Mhm.
Wir haben noch drei Themen. Also erstmal ist einmal, was macht Max besser als seine früheren Lehrer?
Das ist nicht so viel. Da können wir schnell drüber reden.
Vielleicht können wir das tatsächlich nehmen. Und wir haben noch Homosexualität und Gleichberechtigung und Minimalismus versus Gemütlichkeit. Das sind die drei Themen.
Mhm.
Bei dem mittleren Thema Minimalismus versus Gemütlichkeit, also Mittel, weil es hier in der Mitte...
Ich muss sagen, weil es das dritte gerade war.
Nee, weil es hier auf meiner Liste in der Mitte steht. Da würde ich gerne eine ganze Folge zu widmen, weil es das Thema
mich... Da wird Willi viel erzählen. Obwohl, ich bin die Gemütlichkeit und du bist der Minimalismus. Das ist gut.
So, das ist gut. Das ist für mich eine eigene Folge. Die anderen beiden Themen können wir... gerne anschließen. Du darfst entscheiden, was du gerne...
Nee, sag was, worauf du Bock hast. Das eine geht um mich, deswegen weiß ich nicht, ob
von dir... Ja, deswegen wollte ich dir die Entscheidung überlassen, weil...
Ja, sag du an, worauf du mehr Bock hast jetzt.
Jetzt, wo wir gerade eigentlich über den Tag gesprochen haben, würde sich das anbieten, wenn wir darüber sprechen, was dich...
Warum ich schwul geworden bin.
So, genau, erstens das. Und was dich als Lehrer besser macht als deine früheren Lehrer, weil es ja auch eine spannende Frage ist.
Ja.
Ich meine, das ist eine fiese Frage, ne?
Ich wollte gerade sagen, das ist eine mega fiese Frage.
Du würdest jetzt hingehen und dich eigentlich damit vergleichen müssen mit den Lehrern, die du jetzt vergleichst aus deiner Schülerperspektive von früher, mit jetzt, wo du weißt, wie es hinter den Kulissen so läuft.
Ja.
Und ich meine, wenn du weißt, die waren alle früher auf Koks, dann ist klar, warum die so waren. Aber erzähl doch mal.
Ja, das ist irgendwie eine schwierige Frage. Aber ich glaube, diese Frage kam so ein bisschen daher, dass erst, glaube ich, gefragt wurde, so, ne, warum will man Lehrer werden so vielleicht? Und ich glaube, dass bei vielen so der Antrieb ist, entweder man hatte coole Lehrer so als Vorbilder, wo man gesagt hat, okay, so will ich auch mal werden, das ist irgendwie voll cool, wer der das macht und so möchte ich es auch machen. Oder, boah, fuck, so will ich es auf gar keinen Fall, also man muss die Welt vor solchen Menschen schützen, weil man hat es irgendwie selber schlimm erlebt und man möchte das irgendwie besser machen. Und ich glaube, bei mir ist es so eine Mischung aus beidem, obwohl die Vollkatastrophe habe ich nicht so erlebt tatsächlich. Bei uns im LK, im Bio war es so ein bisschen wack, aber das war weit weg von...
Ja, aber trotzdem haben wir was gelernt.
Genau, also, es war vollkommen in Ordnung.
Ich wollte gerade sagen, es war halt jetzt irgendwie... Es war jetzt kein Blockbuster, ne? Du hast jetzt nicht danach gesagt, wow, Mindblow, Biounterricht. Aber es war jetzt auch nicht so, dass du gesagt hast, wow, ich bin jetzt verwirrter und dümmer als vorher. Sondern
was, glaube ich, auch so ein bisschen daran lag, weil dass wir Bock hatten da drauf so ein bisschen. Ich glaube, wenn man abgeschaltet hatte, dann ist man so wahrscheinlich eher rausgegangen. Aber das ist, glaube ich, in vielen Fächern so. Und das wird bei mir... jetzt genauso sein. Also ist, glaube ich, immer in jedem Fach so, wenn man irgendwie von Anfang an nicht so Bock darauf hat und auch keinen Bock auf den Lehrer oder sonst irgendwas hat, dann wird das nie cool. Mhm. So. Und aber ich hatte jetzt keine so Vollkatastrophenerfahrung im Sinne von Lehrern in der Schule, sondern eher Positivbeispiele. Und ich glaube, es ging so ein bisschen darum, dass man sagt, okay, wie kann man das vielleicht auch machen mit den eigenen Stärken, die man bei sich sieht, so, und dann vielleicht so eine Mischform daraus finden, weil zum Beispiel bei uns in Philo, unsere Philo-Lehrer waren immer ziemlich cool, so rational strukturierte Menschen, so ein bisschen, so, ne, aber auch mit Witz und so ein bisschen Herz und keine Ahnung was, und da war mir so klar, genau so werde ich nicht werden, weil von den beiden Extremen nicht so viel habe, ich bin so ein bisschen emotionaler vielleicht, aber auch nicht so rational, so. Mhm. Nicht so sehr zumindest. Aber dann hatte man irgendwie einen Pedalehrer und der war dann eher das Gegenteil davon. Und dann hat man so gesagt, okay, und dann hat man, also ist ja, man geht ja nicht analytisch hin und sagt, okay, ich will ein bisschen davon, ein bisschen davon, ein bisschen davon.
Aber so grob schon irgendwie, ne?
Genau, man merkt dann so, im Lehramtsstudium musst du halt relativ viel reflektieren. Du gehst eigentlich immer hin und sagst, ja, okay, wie ist deine Lehrerpersönlichkeit? Wird dir immer gefeedbackt? Wie verhältst du dich? Was willst du später machen?
Was?
Buff?
Buff? Was er so den Zauber hat. So ein paar Buffs gemacht.
Ja, no.
Oder der Druiden.
Heiler, immer.
Healer, ja.
Immer. Und im Laufe von diesem Prozess wird dir halt irgendwie, oder wurde mir dann so ein bisschen klarer, ja, okay, irgendwie ist es so, wie ich erstens selber bin und wie ich auch später so sein möchte, ist irgendwie so das, so eine Mischung aus dem Ganzen.
Mhm.
Mit allen Stärken und Schwächen so. Und dann, jetzt bin ich quasi Lehrer und auch schon im Referendariat hat man dann so gemerkt, okay, da wird dir so zurückgemeldet. Ich weiß nicht, das werde ich nicht so vergessen. Irgendwie war so ein Feedback von meiner PEDA-Fachleitung. Ich habe das erste Wort schon vergessen, aber ich werde es nie vergessen. Es ging irgendwie um bla 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 Verbindlichkeit. Und das erste war irgendein so ein emotionales Wort. Also nicht herzliche Verbindlichkeit, aber irgendwie so, es war auch nicht liebevoll, das ist ein falsches Wort, aber mehr als freundlich. Es war irgendwie sowas, sagen wir einfach mal, es war freundliche Verbindlichkeit.
Mhm.
So dass man so sagt, okay, der ist irgendwie nett, aber nicht so jemand, wo man sagt, ja, ich komme halt, wann ich will und gehe, wann ich will, ich kriege eh eine Eins und bla, so diese typischen, was man so als Pseudobild von Pennerlehrer hat, sondern auch diese Verbindlichkeit dabei. Und das war so, wo ich dachte, ja, daran sehe ich mich ganz gut, das finde ich eigentlich ganz cool, weil man will eben auch nicht so werden wie dieses Klischee des Pennerlehrers, sage ich mal, ja, alles ist egal, man macht eh keinen Unterricht, kriegt alle Einsen und keine Ahnung, irgendwie nur so Mädchen.
Bloß nur Harmonie, und, sondern du würdest auch mal sagen, hey Leute, das war jetzt Slapsch von euch.
Genau,
wir müssen. Aber nicht auf so eine Art und Weise, wo du Leute anschreist oder verprügelst, sondern verbindlich, harmonisch.
Genau, man macht halt vorher klar, okay, wir können auf der Ebene so arbeiten und wenn das nicht klappt, müssen wir halt gucken, wie es sonst läuft. Ja. Aber erstmal nicht dieses typische, ich gehe rein in den Unterricht und was halt so vorher einem im Referendariat immer geraten wurde, sei erstmal streng, mach erstmal deine Linie klar und danach kannst du immer noch netter werden.
Ja.
So, wo man so denkt, ja, nee, bin ich halt nicht, passt halt nicht für mich. Für manche passt das vielleicht, für mich nicht so. Und jetzt merkt man schon, es geht nicht in die Richtung, was ich besser mache vielleicht als andere Lehrer, sondern was ich halt mache, wie ich es mache, weil ich denke, dass das für mich der richtige Weg so ist. Mhm. Und andere Persönlichkeiten fahren ganz andere Wege, die für die der richtige Weg sind und passen. Und ich glaube, egal, was wir jetzt so sprechen und was wir jetzt so vielleicht für gut halten, gibt es immer Menschen, die sagen, ja, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich brauche jemanden, der mir klare Ansagen macht und der mit harter Hand durchgreift. Ja, dann bin ich halt nicht der richtige Lehrer. So, ne? Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Wir haben 1000 Schüler, du kannst nicht für 1000 Schüler der Ideallehrer sein. So.
Ja.
Und ich glaube, man muss dann immer gucken, okay, was kann man mit sich selbst vereinbaren und so,
ich würde gerade sagen, du bist jetzt auch nicht in der Situation, dass du sagst, okay, du hast jetzt irgendwie eine Klasse von 10 Leuten, wo du sagst, ich kann auf das Individuum so krass eingehen, dass ich sage, okay,
richtig,
zu dem einen Individuum bin ich super streng und strukturiert und sage, hier, mach A, B und C, weil die Person das gerade so braucht. Und zu der anderen Person sage ich, okay, mach du, wie du meinst. Und also das komplett Gegenteil, du kannst dieses Spektrum ja gar nicht spielen, weil du wirst ja nie eine Gruppe haben, die, also die so klein ist, dass du wirklich auf jedes einzelne Individuum eingehen kannst, aber gleichzeitig kannst du ja auch da in einer großen Gruppe nicht irgendwie versuchen, irgendwie dein Verhalten irgendwie pro Menschen anzupassen, weil dann kann man dich gar nicht mehr greifen, dann denken sie alle, hä, erstmal super nett, bringt einen Kuchen, den anderen schreit er an, was stimmt mit den Menschen
nicht? Ja, genau. Also, dann ist es eher so, der Lieblingsschüler hat das, wie ist das
genau,
so?
Genau, dann machst du halt dein Ding und entweder passt es, das passt nicht, klar, kann ich verstehen.
Und ich glaube, das ist auch so die Quintessenz des Ganzen, dass man halt irgendwie immer dieses, klingt immer so doof, aber so Authentizität, dass man halt immer so ist, wie man sich quasi mit sich selbst vereinbaren kann in einer gewissen Form. Weil es bringt niemandem was, wenn man sich vor der Klasse in irgendeiner Form verstellt. Also, glaube ich, weil da leidet man selber drunter und die Schüler sind halt nicht dumm und die merken das. Und dann sagen die auch so, hä, der ist mega komisch, warum ist der so? Und der ist eigentlich voll unsicher, aber tut so auf hart und so.
Ja, genau.
Und dann, hey, wenn du ein unsicherer Typ bist, dann sei halt offen und transparent und dann darfst du auch unsicher sein. Die Schüler zerfressen dich ja nicht so, ne? Sondern wenn du dann ehrlich damit umgehst und trotzdem ein gutes Ding machst daraus, ist doch alles cool. So. Aber ich habe das Gefühl, dass viele dann, sage ich mal, so Unsicherheit gerade hinter irgendeiner Strenge oder irgendwas verstecken und das macht es dann, glaube ich, immer noch schlimmer. Obwohl die das gar nicht wollen, aber die kommen da nicht raus und denken, weil andere sagen, man darf das nicht und keine Ahnung, das ist halt irgendwie Blödsinn. Und so das erstmal so zu dem Persönlichkeitsaspekt so, wie man sich so vor einer Klasse verhält, so wie ich mich davor verhalte. Wie gesagt, immer, das soll nicht heißen, dass das gut oder schlecht ist, sondern so mache ich das und das läuft bis jetzt ganz gut.
Ich muss auch sagen, dieses, was du beschreibst, ist nicht sich selbst irgendwie komisch stellen und nicht wissen, wer man selbst eigentlich ist. Das habe ich eher bei den jüngeren Lehrern auch früher beobachtet als Schüler, weil die, ich sag mal, die Älteren schon ein paar Jahre im Game waren, da wusstest du, okay, Frau X, Herr Y tickt halt einfach so und dann konntest du damit arbeiten. Ne? Und das hat nicht immer gepasst, aber gerade bei den Jüngeren war es dann auch wie so gerade Leute im Ref, so, okay, hä, warum sind die so komisch gerade, eigentlich sind die doch nett, warum sind, ne? Und da hast du gemerkt, dass die noch mit sich selbst experimentieren und gucken, was für die funktioniert. Aber bei den Alteingesessenen war so, okay, alles klar, der schreit eh mal rum und die interessiert eh gar nichts und da wusstest du schon, wo du bist. Irgendwie,
Und du kannst dich als Schüler darauf einstellen, das ist ja voll cool eigentlich. Also ich soll sagen, das Blödeste für einen Schüler ist ja, wenn du nicht weißt, wie du dich verhalten sollst. Wenn du weißt, okay, an dem einen Tag darf ich mich mit dem Nachbarn so leise unterhalten bei einer Gruppenarbeit und am nächsten Tag schreit die Person mich auf einmal an und sagt, halt die Fresse, keine Ahnung. Dann denkst du auch so, hä, gestern warst du in Ordnung, ich verstehe nicht mehr, was passiert.
Was sind jetzt die Regeln im Game,
Genau, und ich glaube, das ist halt wieder dieser Verbindlichkeitsfaktor, dieses, okay, es gibt halt manche Regeln so und die sind halt irgendwie wichtig. Zum Beispiel für mich halt Pünktlichkeit mega wichtig und ich hasse es, wenn Leute unpünktlich sind. So, ne? Und bei anderen Lehrern ist halt scheißegal, da kannst du nach 10 Minuten kommen und denen ist es, das ist halt okay. Ja, so. Ja. Ist ja fein, so hat jeder so seine eigenen Schwerpunkte, die er irgendwie setzt. So, das zu dem Faktor. Jetzt noch so ein bisschen zu diesem so im Schulkontext. Da finde ich es nämlich ganz interessant, Das kann ich jetzt vielleicht auch leicht so sagen, weil ich quasi an der Schule bin, die ich ziemlich gut kenne, weil das halt meine eigene alte Schule ist. Ja. Deswegen habe ich so nicht diese Anfangsunsicherheit in dem, oh, ich kenne mich gar nicht aus, man ist so ehrfürchtig so ein bisschen vor den Kollegen und so, sondern es ist eher so, ja, okay, so, man kennt sich, man ist jetzt hier, jeder weiß, woran er ist und so. Und ich glaube, dass es nämlich immer so eine Gefahr ist im Lehrerberuf, dass man zu, entweder zu einzelgängermäßig wird und dann so sagt, okay, ich mache mein Ding und ich schotte mich ab und so, mir ist alles andere egal. Aber so, ich würde dem gegenüberstellen, so dieses, ah, die da oben, dieses Obrigkeitsgedöns, weil das kriege ich so im Lehrerzimmer relativ viel mit, dass es dann auch so, manchmal ist, ja, irgendwie, keine Ahnung, es gibt vielleicht so 5, 6 Kollegen, die der Schulleiter irgendwie mehr mag und die dürfen mehr und so. Weißt du, wo man so denkt, wie in der Wirtschaft dann ja auch so, der Chef macht für die Sachen das gut und für andere nicht und ich kriege ja immer weniger und es gibt immer welche, die ja mehr bekommen und solche Sachen. Und ich glaube, ganz wichtig ist, sich aus so einer Scheiße einfach rauszuhalten. Also
aber weißt du, was lustig ist? Egal, ob du das jetzt mit dem Thema Authentizität oder das, was du jetzt beschreibst, Autoritätenhörigkeit und dieses diese Distanz zu irgendwelchen Vorgesetzten, ja. Das kannst du, glaube ich, 1:1 auf alles übertragen. Egal, ob du jetzt in eine Schule kommst oder in ein Bürogebäude kommst, in einer Firma. Ich glaube, die Menschen, die authentisch sind und die eben nicht so kuschen und sich so, oh ja, Chef hat gesagt, ich glaube, die haben einfach immer das einfache Leben, weil es einfach, du weißt, woran du mit den Leuten bist, du weißt, was sie denken, die geben dir gewisse Offenheit, ja? Und du weißt einfach, okay, das ist jetzt keiner, der jetzt irgendwie, nur weil Chef was sagt, irgendwie mich in die Pfanne haut. So. Und ich glaube, das ist egal, ob du im Schulkontext bist oder nicht, ich glaube, das macht dich automatisch zu einem besseren Lehrer, zu einem besseren Kollegen oder zu einem besseren was weiß ich was, ja, in welchem Konten oder besseren, weiß ich, Fußballmitspieler im Fußballverein, was weiß ich denn, egal wo du bist. Ich glaube, das ist sogar kontextunabhängig, dass du, wenn du diese Sachen berücksichtigst, dass du irgendwie, in der Gruppe irgendwie besser ankommst auch.
Ja, und du hast gerade das schöne Wort Offenheit auch gesagt, weil ich finde, das ist auch noch ein wichtiger Faktor vielleicht von diesem Persönlichkeitsding, dass man einfach offen und transparent, vielleicht nicht zum Maximum, aber schon relativ viel ist, weil dann nochmal die Leute mehr wissen, woran sie sind. Und das ist so wie dieses, weiß ich nicht, in welcher Zeit hat man das gesagt, du zeig den Leuten deine Handflächen, dann wissen die, dass du nicht bewaffnet bist und so, weißt du? Die Leute wissen einfach, woran sie sind. Die denken nicht, okay, der Max dreht sich gleich um und sagt dann irgendwelche schlechten Dinge über irgendwen oder sagt dann, die Klasse ist scheiße oder es gibt dir mit Lächeln eine 5 und sagt dann, ja, hihi, musst du halt mehr lernen. Sondern dass man einfach da irgendwie offen ist und auch mal Gefühle zeigt und sagt und denkt und keine Ahnung was. Ich glaube, das macht es immer für einfacher für die Mitmenschen im Kollegium, wie auch die Schüler, so einzuschätzen, wie du bist und dadurch das Zusammenleben wird auch dadurch besser. So ist zumindest meine Erfahrung. Und genau, mit diesem Autoritätending ist halt auch immer so ein bisschen die Gefahr. Ich glaube, die Leute denken immer so, ja, aber du kannst doch so nicht mit dem Chef, bla bla bla. Ich glaube, dass auch, je nachdem, klar gibt es auch manche Leute, die das vielleicht nicht cool finden, aber
bis jetzt... Warte mal ganz kurz.
Ja.
Jetzt stell dir mal vor, du hast jetzt diesen neuen Referendar, der jetzt vor die Klasse tritt und einen auf, ich bin jetzt voll streng, weil dahinter eigentlich bin ich unsicher, ich weiß nicht, wie ich verhalten soll. So, weil in der Regel hast du ja dann 2 Arten von Vorgesetzten. Du hast die Art Vorgesetzten, die sich dann auch vor das Kollegium stellen.
Ja, genau.
Ich bin der harte Vorgesetzte. Ich bin streng, unantastbar. Ihr müsst euch beugen. So, quasi der unsichere Lehrer, der unsichere Vorgesetzte, der noch nicht weiß, wie er ist. Und dann gibt es die alteingesessenen, alten Hasen, die wissen, ich weiß, wie der Laden läuft. Ich bin jetzt der Jupp oder ich bin jetzt die Sabine und ich mache das jetzt klar hier. So. Und die setzen sich dahin vor das Kollegium und machen ihr Ding und sind sie selbst und es funktioniert für die. Ja. Und ich glaube, dass, kann sein, dass wenn du auf so einen Vorgesetzten triffst, der total unsicher ist, aber auch die kriegst du halt, also auch denen kannst du dich nähern, wenn du halt akzeptierst, dass die unsicher sind. Ja. Und dann musst du aber nicht der sein, der da kuscht, sondern kannst sagen, ey, ich weiß, für sie ist gerade auch neu hier alles und so.
Ja, genau.
Für mich auch, für uns beide. Und dann bist du schon, dann bist du schon noch cool mit denen. Da brauchst du auch nicht kuschen und so und auch nicht so, oh, das ist der Chef. So. Ja. Also ich glaube, an die Leute kommst du sogar noch leichter ran.
Das ist auch meine Erfahrung, ja.
Ne, aber davor haben viele Angst, weil es einfach dann so eine Pseudodistanz gibt. Mhm. Aber ich glaube, dass gerade die am meisten da noch Distanz aufbauen, eher die sind, die unsicher sind. Wenn du Unsicherheit irgendwie identifizierst und dann so ein bisschen reinpiekst, dann entsteht da ganz schnell eine Bindung, die dann eher cool ist. Für beide irgendwie.
Genau, weil du machst dich in der Regel dann auch immer selbst angreifbar, so emotional.
Klar.
Und dann weiß der andere, ich kann mich auch angreifbar machen, weil wir haben beide quasi so eine Geisel, so, ne? Ich kann deine Emotionen als Geisel
man,
nehmen.
Man bindet
so,
das Schicksal aneinander, so. Ja, genau. Und wenn du fällst, falle ich auch. Und das ist okay. Und dann fallen wir halt gemeinsam. Weil jetzt haben wir Bock, was Cooles draus zu machen, weil hinten raus ist scheiße.
Ja, so sehe ich das halt auch. Und deswegen so, so sind ja auch, wie soll ich sagen, also auch meine Freundschaften sind dann so, ne? Dass man halt, also da gehe ich ja auch nicht rein und sag so, ja, das kann ich jetzt aber nicht erzählen und keine Ahnung was, sondern mit den Leuten, mit denen ich mir vorstellen kann, eine Freundschaft einzugehen, da ist halt dann auch so, die wissen halt auch Dinge so, also alles so, das ist halt wurscht, da brauche ich nicht irgendwie Sorgen machen, dass ja, irgendwer könnte mal irgendwas gegen mich verwenden, ist doch scheiße. Also so, ich weiß nicht, irgendwie finde ich, funktioniert Zwischenmenschlichkeit einfach so, irgendwie so ein Miteinander kann so nur besser funktionieren in meinen Augen. Genau, und ich glaube, wenn du nämlich im Kollegium und mit den Schülern quasi dieses Obrigkeitshörige erstens nicht einforderst von den Schülern, aber auch selber nicht an den Tag legst. So.
Ich wollte gerade sagen, du kannst es nicht den Schülern sagen, ey, alles cool, lass uns wieder auf Augenhöhe reden und selbst sehen die dich im Flur, wie du mit dem Direktor der Schule irgendwie so, ja, Herr oder Frau, bla bla bla, auf einmal, dann predigst du das eine und machst das andere selbst. Das funktioniert.
Dann wären wir wieder bei diesem Nicht-Authentischen im Prinzip, so, ne? Weil du halt verschiedene Masken trägst. So. Und ich glaube, dass dadurch quasi, dass wenn man das eine ist so ein bisschen die organisatorische Ebene, das eine ist so ein bisschen die persönliche Ebene. Und ich glaube, wenn, da kommt, würde noch so die dritte Ebene, das Inhaltliche so dazu kommen, dass man halt dann sagt, okay, ich hatte das ja bei mir am Anfang auch, dass ich mega, mega unsicher war, was alles, was Fachliche anging, weil man, wie oft, glaube ich, im Studium dann, was auch wieder so ein Studiending wäre, nicht genau das lernt, was man später zu 100% braucht, sondern mehr so Skills an die Hand kriegt, so, ne? Und wenn man das erstmal begreift und dann merkt, okay, ja, aber, also ich weiß noch, so ganz typisch, meine erste Stunde in der 7. Klasse oder so, da war, ich musste irgendwie über Boden, es ging irgendwie um Boden und Würmer und so, um den Kreis zu schließen. Und auf einmal ging es darum, so die Humusschicht. So.
Ja.
Und dann war ich so, und ich habe, glaube ich, 2 Stunden gegoogelt, was genau das ist so. Ne? Ja. Weißt du, der erste Artikel sagt so, nährstoffreiche Erde. Und dann sagt man so, ja, okay, aber ich bin Lehrer. Ich muss ja, wenn da jemand fragt, was heißt nährstoffreich? Und dann googelt man weiter, nährstoffreich. Dann guckt man da und dies und das und das. Und dann nachher ist man verwirrter als vorher und denkt so, setzt Ansprüche an sich, die gar nicht, die Frage kam nicht mal. Das war völlig unnötig und so, ne? Und wenn man quasi das so ein bisschen ablegt und dann so merkt, okay, was ist denn jetzt wirklich wichtig? Und das lernt man mit Erfahrung, wenn man den Stoff immer öfter unterrichtet hat, weiß man auch, okay, inhaltlich bin ich nicht so schlecht, es passt schon, alles cool. Und wenn man dann diese drei Ebenen, dieses Inhaltliche mit dem Organisatorischen und dem Persönlichen, irgendwie unter der, wie soll ich sagen, unter dieser Kuppel des, okay, das bin ich, so begreift und sich auch selbst transparent klar macht und nicht so, ja, wie bin ich eigentlich, wer will ich eigentlich sein, wie gut bin ich eigentlich inhaltlich, wie verhalte ich mich eigentlich meinen Kollegen über, so, wenn man das so weiß, okay, so will ich sein, so bin ich, so versuche ich irgendwie das so zu handeln, ich glaube, dann macht man, also dann aus meiner Perspektive, macht man dann schon viel richtig und klar kann man da auch auf Probleme stoßen und so und da muss man natürlich gucken, wie man damit umgeht, das ist kein Allheilmittel und das heißt nicht, wenn man sich so verhält, geht alles gut, sondern auch da kann man auf jemanden treffen, der gar nicht damit umgehen kann und einem die Hölle heiß macht, ein Schüler oder ein Chef oder keine Ahnung was, aber ich glaube, dann kann man sich nie vorwerfen, also ich fände es viel schlimmer, wenn ich sage, okay, ich habe mich verstellt oder habe die Maske aufgesetzt und damit bin ich dann irgendwie zurückgewiesen worden und das hat nicht funktioniert. Ist ja mega kacke, wenn ich einfach so war, wie ich war und wurde damit abgelehnt, dann kann ich zumindest sagen, ja okay, dann ich werde mich aber nicht ändern so, sondern dann hat das in dem Fall nicht funktioniert.
Ich wollte gerade sagen, du hast ja dann, aber du weißt, du hast ja dann ein ehrliches Feedback zu deiner ehrlichen Person. Und wenn du dann merkst, okay, ich komme halt mit diesen Kollegen oder mit dem Chef oder auch mit den Schülern einfach nicht klar auf der Art und Weise, wie ich jetzt da bin, kannst du ja 2 Dinge tun. Entweder änderst du dich, was ja völlig legitim ist, sagen, ich passe mich dem Kontext
an. Ne? Genau,
Oder du sagst halt, nee, ich bin so, wie ich bin und das ist mir super wichtig. Mhm. Und dann suchst du halt einfach einen anderen Kontext, was ja auch völlig legitim ist.
Richtig.
Zu sagen, naja, gut, ich muss halt mir Menschen suchen, wo es harmoniert, mit denen ich zusammenpasse. Hm. Also die eine der legitimsten Entscheidungen der Welt. Ne? Und das ist ja kein Aufgeben in dem Sinne auch, sondern eher ein, okay, ich,
ich
habe halt Werte und die habe ich halt aus gutem Grund und die haben sich geformt über mein ganzes Leben. Warum sollte ich alles, was mir wichtig ist, komplett über den Haufen werfen?
Ja.
Und von daher finde ich das ganz geil, wenn man, wie du sagst, nicht die verstellte Maske, also wenn die Maske aufhat und dann Feedback bekommt, weil dann weißt du gar nicht, war das jetzt Feedback gegen eigentlich auch gar nicht mein richtiges Ich und dann bist du komplett lost und dann fängst du an dir selbst zu zweifeln, sondern wenn du ganz von Tag 1 einfach mit dem ehrlichen Du unterwegs bist und dann kannst du auch das Feedback auch besser einordnen.
Ja, und dann sind wir auch wieder ganz schnell bei diesem Beispiel mit dem, ne, wenn man mit einem Schüler oder einer Schülerin allein im Raum ist, die Tür auflassen, so Pseudosachen, ne, wo man dann sagt, ja, okay, wenn das halt, also wo ich dann sage, okay, dann gehe ich das Risiko eben ein, wenn es dann passiert, ja, und dann irgendwer dumme Sachen erzählt, ja, dann bin ich halt raus aus dem Kontext, dann ist es halt eben halt so.
Eine Farm zur Not.
Ja. Genau, mach ich halt eine Farm auf so, ne? Und das finde ich eben, das leitest du sehr schön über, zu vielleicht noch so der vierten Ebene, die wir auch so ein bisschen vielleicht gelernt haben oder die ziemlich sicher ich auch so bewusst hatte von unserem Philo-Lehrer, so das, den Backup-Plan so ein bisschen zu haben, zu wissen, ja, okay, ich kann viel ruhiger in der Schule und in allem, was ich tue, agieren, wenn ich weiß, ich habe einen Plan B. Ja. So, wenn man nicht weiß, es kann nur diesen einen Weg geben und wenn der schief geht, dann ist alles vorbei, dann ist man natürlich ganz anders unter Druck, dann neigt man viel mehr dazu, vielleicht obrigkeitshörig zu sein, weil man will ja alles richtig machen, dann neigt man dazu, sich zu verstellen und so weiter und so fort. Aber wenn ich jetzt weiß, okay, mit meinem Plan A scheitere ich mit dem, wie ich bin, wie ich mich als Lehrer sehe, so wie ich auch sein will, weil ich denke, das ist der richtige Weg für mich, wenn ich damit scheitere, dann mache ich halt einfach meinen Plan B. Dann gucke ich halt, okay, wie kann ich vielleicht den Beratungskram weiter ausbauen und guck dann dahin, wie kann ich damit vernünftig Geld verdienen? Mache ich mich selbstständig? Gehe ich vielleicht in die Schulberatung? Gehe ich in die Lehrerberatung, in die Schülerberatung, in beides? Und das so präsent zu haben und auch immer, wenn man dann, keine Ahnung, an Grenzen stößt oder Kollegen sieht, wo man sieht, okay, bah, du bist halt schon seit 20 Jahren unglücklich. Ah, du, es tut mir so leid, dass du nicht den Weg rausnimmst in irgendeiner Form. Vielleicht geht's auch nicht, ne? Man weiß es nicht. Man will ja nicht auch über andere urteilen so in der Form. Aber wenn man dann so denkt, von außen zumindest, shit, dir wird's woanders wahrscheinlich besser gehen, aber vielleicht traust du dich nur nicht was auch immer. Wenn man da selber weiß, okay, ich habe diesen Backup-Plan, dann geht's, glaube ich, einem immer besser. Also ich glaube, es kann nur besser für einen sein, auch wenn es einem, so, auch wenn man glücklich ist, sich trotzdem schon Gedanken zu machen, okay, was ist, wenn alles schief gehen sollte und das nicht mehr passt. Was könnte ich mir dann noch vorstellen zu tun?
Ja, und das Gespräch hatte ich auch mit einer Arbeitskollegin, weil ich auch gesagt habe, ich brauche immer einen Plan B in der Schublade. Und dann war die Frage so, oh nein, hast du vor, uns hier alle im Stich zu lassen? Ja. Und bleib ich so, nein, im Gegenteil, ich finde es gerade super geil. Ja. Aber gerade wenn es so stressige Phasen gibt, und die gibt es immer im Leben, ne, wo du an dir selbst zweifelst, wo du
Bachelorarbeit schreibst, Masterarbeit schreibst.
Genau, die kommt ja täglich fast in irgendeiner anderen Form.
Ja.
Aber wenn ich dann wüsste, mein ganzes Schicksal hängt an diesem einen Job, an dieser einen Gruppe von Menschen, dann wäre es mir einfach zu doof, weil ich mag es nicht, wenn es dann irgendwie ätzend wird, dann zu überlegen, was ist dein Plan B. Ich mag es lieber aus einer entspannten Phase raus einen Plan B zu schmieden, der niemals greift im besten Fall, der aber nur da liegt. Mhm. Aber ich weiß, der ist entstanden, emotionslos, nüchtern, einfach nur in der Zeit, wo ich nicht gestresst war.
Ja. Also mit emotionslos meinst du natürlich trotzdem, dass du es gerne machen würdest. So,
ja,
ne?
aber nicht unter Stress, nicht unter Druck oder Angst, genau. Ja. Sondern eher unter, hey, mir geht's gerade gut, aber was, wenn es mir mal nicht gut geht, was würde ich dann tun jetzt aktuell? Mhm. Okay, dann ist das mein Plan B. Ah, okay, verdammt, gut. Ist irgendwie interessant, aber muss jetzt auch nicht sein. Aber wenn es dann hart auf hart kommt, habe ich den. Und ich mag lieber es in solchen Phasen, entspannten Arbeit sowas zu haben, okay, fuck man, ich glaube, es könnte jeden Tag vorbei sein, was mache ich jetzt, Plan B.
Und das muss ja auch nicht perfekt ausgereift sein, da muss ja nicht ein Businessplan liegen.
Es reicht nur eine Idee oder eine grobe Richtung.
Genau, die man sich klammern kann im Zweifel. So,
ja,
ne?
Genau.
Ich musste aber gerade dran denken, als du es gesagt hast, ich finde, das ist halt nicht in jedem Kontext sinnvoll, wenn alles gut läuft, sich dann zu überlegen, was wäre, wenn, weil ich hatte nämlich letzte Situation, dass ich jemanden das erste Mal mit meinem Auto mitgenommen habe und der war so, ja, und was ist, wenn dir jetzt jemand hier reinfährt? War ich so, ja, dann repariere ich das, und was ist, wenn das und so. Das halt war jemand, der hat
so
immer gedacht,
so alle Varianten.
Was ist denn, wenn das schief geht? Was ist denn, wenn das nicht läuft? Wo ich denke, ja, das ist ja auch so ein bisschen die Plan-B-Überlegung so, ne, was ist, wenn die Schule nicht funktioniert, dann Plan-B.
Ja, ja.
Aber das soll jetzt kein Aufruf sein für alles im Leben, sich immer zu überlegen, was denn, wenn das schief geht. Weil ich glaube, dann ist man ganz schnell in so negative Loops.
Ja,
und ist dann, in so, ne?
Dann fängst du an, alle möglichen Versicherungen für dein Leben zu kaufen.
Exakt.
Und dann setzt dich in den Keller und hast Angst vor allem.
Exakt. Und ich habe gerade überlegt, wo ist denn da die Grenze? Also wo ist das, ne?
Ich finde, das kommt drauf an, wie selbstsicher man ist. Bei mir ist es so, ich bräuchte, glaube ich, rein objektiv betrachtet kein Plan B für meinen aktuellen Job. Aber ich wüsste, es gibt Alternativen, wo ich relativ schnell Anschluss finden würde, wenn es so hart auf hart käme. Ich habe das dann auch nur gemacht, aus der Intention heraus, nicht zu sagen, ich will alle Varianten durchdenken, was passiert, sondern eher wie sowas wie, okay, wohin willst du dich entwickeln? Und Plan B ist für mich dann eher so eine Entwicklungs-Guidance. Genau.
Idee, ne?
Und nicht für den Worst Case, sondern für den, wenn du das Projekt irgendwie, wenn das nicht mehr da sein sollte, was ist dein, welche Richtung gehst du danach? So ein bisschen eher wie,
stimmt,
ich gucke nach vorne. Und aber das ist, ja, das ist ein wichtiger Unterschied, weil wenn das ein Plan B wäre im Sinne von, okay, was, wenn du arbeitslos wirst und was kriegst, ne? Und dann fängst du an, in Risiken zu denken. Mhm. Bei mir war es eher wie, okay, du hast die Wahl der Wahl. Ne? Genau. Ja. Welche Option, welche Richtung willst du gehen? Ja. Und ich glaube, solange es diesen positiven Twist nach vorne hat, ist es okay. Sobald es dann nur noch dieses, oh, ich muss alle Risiken
so carry. Risikovermeidung quasi, so darf man nicht denken, sondern eher in Chancengenerierung oder
vielleicht,
wie auch
vielleicht ist
immer.
Plan B dann auch der falsche Begriff, sondern es ist eher ein, ich habe in meiner Schublade habe ich ein
eine Alternative?
Habe ich schon die nächsten Schritte zurechtgelegt.
Ja, vielleicht, genau.
Für den Fall, dass der aktuelle Pfad irgendwie unterbrochen wird.
Ja, so. Das klingt schön.
Aber, wie, aber das hat keinen griffigen, geilen Begriff. Plan B ist so, bam, Plan B. Mhm. Keine Ahnung, das ist eher so wie so eine Zukunft.
Ja, ich finde so Alternative klingt halt ganz gut, weil ich finde Plan B klingt immer schlechter als Plan A und Alternative klingt halt so, es gibt zwei gleichgestellte Dinge und entweder mache ich Alternative A oder Alternative B quasi und ich bin jetzt gerade in Alternative A und wenn das auch nicht klappt, gehe ich Alternative B, aber so richtig griffig ist es auch nicht.
Aber es ist eher so wie so ein Anschluss, so wie, keine Ahnung, du fliegst von A nach B und dann, wenn du da bei B bist, dann fliegst du von B nach C und du weißt schon, was dein C ist. Weil sonst fliegst du nur, du weißt, ich fliege Richtung B. Und danach, keine Ahnung.
Wenn es mir aber bei B gefällt, kann ich auch mein Leben lang bei B bleiben.
Genau.
Aber ich kann
aber
auch weiternehmen nach C.
Du kannst auch C nehmen. Ich hätte aber auch die Wahl zwischen D und E gehabt. Und ich habe mich aber eher Richtung C positioniert. Mhm. Das hilft mir auch im jetzigen Alltag ja so ein bisschen.
Ja.
Das klingt super abstrakt, vielleicht machen wir es irgendwann mal konkreter. Oder
ja,
am
7.3. Ja, oder nimm mal ein Beispiel mit dem Konkreten, ist halt das Beratungsgedöns. Ne? Am Anfang, bevor ich angefangen zu studieren, war so die Wahl, okay, Psychologiebewerbung oder halt Lehramt so. Dann Lehramt genommen so, und den Brief aufzumachen für, für Hamburg und Psychologie.
Ja.
Und wo man weiß, okay, das ist aber auch
hast
irgendwie
du den noch?
Das habe ich weggeschmissen direkt. Okay. So, und dann... Genau, jetzt den Lehramtsweg gegangen, während des Lehramtsweges den Beratungsweg quasi mitgegangen durch die Ausbildung, so dann wieder eine Gabelung gehabt, okay, nach dem Studium will ich jetzt in die Beratung gehen oder will ich ins Lehramt, ins Referendariat gehen, okay, Referendariat entschieden. Das ist eigentlich so ein Zweig, der immer so mitwächst, so das Interesse ist immer noch da und wenn dann der eine Ast quasi gekappt wird, naja, dann kann man einfach voll einfach an den anderen Ast weitergehen, so und das finde ich, macht es eigentlich ganz konkret so, für mich persönlich jetzt meinen Weg so.
Ja, zumindest. Das ist immer so ein bisschen, dass du hast nicht, du hast einen Raum an Optionen, du hast nicht nur eine Option, sondern du hast einfach Möglichkeiten und kannst dann immer wieder so nachjustieren, eher ein bisschen mehr nach links, ein bisschen mehr nach rechts. Das ist schon cool, das ist schon sehr cool. Aber sowas kann man sich auch aufbauen. Ich finde, jeder kann sich
auf jeden Fall
kann sich sowas gestalten.
Der muss nicht mitgewachsen sein, man kann auch das jetzt machen, einfach so.
Ja.
Aber mir fällt gerade noch eine Sache ein, so für was, finde ich, einen guten Lehrer ausmacht, dass man halt, man muss nicht Menschen mögen, man muss Kinder mögen, in meinen Augen, so ein bisschen, weil ich finde, das ist so ein bisschen Unterschied, weil ich habe oft den Gedanken, dass ich mir bei erwachsenen Menschen denke, bah, warum bist du so?
Ja.
Sei doch nicht so, keine Ahnung. Also, ne, geh nicht mit deinem Kind über die rote Ampel, Mann. Also, du weißt es besser eigentlich, du Erwachsener. Da ist schon so viel passiert. Und
du hast eine Erwartungshaltung an die
Person. Genau, weil du bist schon so, zumindest vordergründig siehst du so alt aus und dann solltest du Dinge gelernt haben, in meinen Augen, die ich moralisch, ethisch, wie auch immer wichtig finde. So. Und ich finde, bei Kindern und Jugendlichen gibt es bis zu einem gewissen Grad eigentlich immer die Ausrede, naja, die wissen es halt irgendwie noch nicht besser. So, wenn man an sich selber auch denkt. Und klar, als ich 16 war, dachte ich auch schon, ja, oder jetzt auch in dem Aspekt, mit 28 denkt man auch so, ja, ich habe viel gesehen, ich weiß schon, man kommt aber immer was dazu. Und ich finde bei, so, wenn du mit 16 irgendeinen Scheiß baust, dann bringt es nichts, wenn der Lehrer dann sagt, ja, der ist sowieso scheiße und gehört nicht hier auf die Schule und keine Ahnung was, sondern, ja, nee, man muss halt die Person halt immer in dem Kontext betrachten, in dem sie ist. So dieses systemische Denken so ein bisschen, da gibt es Eltern, da gibt es Lehrer, da gibt es eine Klasse, da gibt es den Schüler und der bewegt sich immer in dem System und es ist nicht unbedingt immer der Schüler, der das Problem ist, sondern vielleicht sind auch andere Punkte in dem System das Problem, weswegen jetzt gerade eine bestimmte Leistung, weswegen ein bestimmtes Sozialverhalten eben nicht gebracht werden kann. Ein gutes Beispiel finde ich immer, wenn jemand sagt, ja, dann so ein Grundschüler oder so ein Fünftklässler, ja, der hat irgendwie mir vor die Füße gespuckt. Ja, ist halt eine Scheißaktion so, aber das ist ja kein Angriff gegen dich persönlich, super durchdacht und keine Ahnung was. Das ist halt ein Kind so, der macht halt Scheiße so. Und dann musst du halt immer hingehen und gucken, okay, wie können wir das vielleicht besser lösen? Aber nicht einfach dann abstempeln und sagen, ja, ist halt ein Asi, ciao.
Ja.
So. Und das gestehe ich zumindest Schülern eigentlich ziemlich lange zu. Also ich fast bis zum Abi denke ich mir, okay, die sind halt in solchen Phasen, wo so viele Dinge auf sie einprasseln, ne? Ansprüche von Eltern, Ansprüche von Lehrern, Ansprüche an sich selbst, von Freunden und so, da ist halt nicht immer, wie verhalte ich mich jetzt in der Situation korrekt dem Lehrer gegenüber oder dem Mitschüler gegenüber, ist halt nicht immer Fokus Nummer eins. Mhm. So. Heißt jetzt nicht als Entschuldigung, die dürfen alles machen, sondern okay, eher stempel die Person halt nicht komplett dann ab als Vollidioten, sondern guck halt, wie du mit der Person umgehen kannst, ja, dass es vielleicht besser werden kann. So. Das finde ich noch wichtig, weil das habe ich den Eindruck, passiert oft, dass Menschen, Kinder dann in Schubladen gesteckt werden, aufgrund von einer Sache, die vielleicht mal doof lief oder auch mehrere Sachen, die doof liefen. Und man dann die so ein bisschen aufgibt. Und das finde ich irgendwie den falschen Ansatz als Lehrer, weil wir sind halt irgendwie dafür da, es eben besser zu machen. So. Und wir
dran zu glauben, dass es
richtig
noch besser werden kann.
Genau, so. Ich darf halt die Ausrede nicht haben, weil das ist irgendwie mein Job, das hinzukriegen. So. Und klar, muss man irgendwann vielleicht überlegen, okay, jetzt auch im Sinne der Zeugniskonferenzen, wann muss man vielleicht Beratungsgespräche führen im Sinne von, vielleicht ist ein Schullaufbahnwechsel dann das Richtige für das Kind, aber halt auch nur ganzheitlich betrachtet. Vielleicht, also weil nicht jeder muss es auf dem Gymnasium schaffen. Es gibt ja auch genug, die sollen dann vielleicht auf eine Gesamtschule gehen, das sind dann glücklicher, wie auch immer, oder auf eine Realschule. Ist ja alles cool. Oder schon früher anfangen zu arbeiten. Ist ja kein Aufgeben oder so. Aber nicht nach dem Motto, ja, der ist zu dumm und deswegen läuft das alles nicht, sondern okay, wie kann ich selbst aus dem Dummen, den ich jetzt, sag ich mal, ne, als dumm abstempel, wie kann man aus dem selbst rauskriegen, dass es vielleicht für ihn persönlich eine gute Zukunft gibt. So. Ja. Und wenn ich das nicht denke, dann bin ich in meinen Augen als Lehrer irgendwie verkehrt, weil es gehört nicht nur das inhaltliche Vermitteln dazu, sondern es gehört auch dazu, das Kind und den Schüler und die Schülerin als Ganzes irgendwie zu sehen und einfach versuchen, darin zu begleiten, dass sie oder er sein Leben, ihr Leben gestalten kann. So.
Ich wollte gerade sagen, das ist, ich finde, das ist ein guter Anknüpfungspunkt zu dem Thema. Fliegt man von A nach B und dann nach C oder fliegt man von A nach B und dann oder fliegt man von A direkt nach C und überspringt B.
Ja.
Gibt ja so ein paar mittlerweile prominente Beispiele, Leute, die dann sagen, hey, ich habe es irgendwie richtig zu etwas gebracht im Leben oder kann mein Traum leben, muss jetzt nicht finanziell gemessen sein, ob, ne? Die dann auch sagen, hey, Schule war für mich halt die Hölle, weil einfach ich nicht klarkam in diesem System. Also die Art und Weise, wie Schule halt ist, war für mich einfach irgendwie langweilig. Ja. Ich hatte da keinen Spaß drin, ich hatte es irgendwie gehasst und konnte auch gar nicht meinen ganzen Stärken entfalten. Ne? Und das passiert ja. Ich, in der Regel ja nicht. In der Regel sind alle Schule irgendwie okay, aber es gibt immer noch Leute, die sagen, es funktioniert für mich einfach nicht. Mhm. Und da einfach offen und ich sag mal auch nicht dogmatisch an diesem Konstrukt gefesselt sein und sagen, hey, okay, was wäre eine coole Alternative für dich, dass du quasi trotzdem bis zu C kommst, ohne dass du B, das Thema Schule, Abitur in dem Kontext irgendwie genauso machen musst wie alle anderen. Vielleicht funktioniert es für dich einfach nicht, weil du einfach anders funktionierst, weil du einfach andere Interessen hast und die in der Schule irgendwie keinen Anklang finden.
Ja.
Und das fände ich cool, glaube ich, wenn ich so jemand wäre, dem es so geht und dann ist da so ein Lehrer, der sagt, hey, ganz ehrlich, eigentlich müsste ich dir sagen, los, mach Abi, aber ich sag dir jetzt mal ganz straight, wie wär's damit? Oder hast du mal das gedacht und probieren, mach jenes aus. Wenn's nicht passt, kommst du zurück und machst trotzdem dein Abi. Oder wie
genau, auch immer. Das ist ja auch was, was viele vergessen, dass man ja auch mit 30 noch easy sein Abi machen kann.
Ja, ja, so, genau, ne? Genau.
Also so, das ist ja nicht das Problem. So.
Genau. Aber dass man einfach da die Offenheit hat und den Mut auch hat, solche Empfehlungen mal auszusprechen. Ich glaube, das haben auch nicht viele, weil sie sagen, ja, aber weil du selbst in deinem Denken so gefangen bist. Wenn ich jetzt ein Lehrer wäre, der nur diesen einen Weg für richtig hält und auch nur als legitim irgendwie erachtet und sagt, du musst Abi machen, du musst studieren und dann ist das dein Ticket zum Glück.
Dann bist du ja
schon sehr. So eine Person wird ja niemals den Mumm haben zu sagen, ey, ganz ehrlich, scheiß aufs Abi. Mach YouTube und dann ist gut. So.
Ja.
Aber das finde ich cool. Ich glaube, das macht einen Lehrer auch aus, zu sagen, ich gucke mir das Individuum an und ich mache das nicht pauschal und gebe diesen Ratschlag jeder Person, aber wenn es nicht anders passt oder wenn es genau das Richtige wäre, dann traue ich mich auch, das so offen anzusprechen und sage auch Scheiß aufs Abi.
Genau, und das finde ich auch so. Und die Gefahr ist halt immer, ne, dass ich das jetzt gerade alles erzähle unter einer Perspektive von, der hat gerade 14 Stunden, der hat gerade ein sehr entspanntes Leben und so, ne? Und also zumindest arbeitsmäßig entspanntes Leben, weil ich habe das Gefühl, so gerade in diesem Beratungskontext und so Ansprüche von Menschen, Schülern und so bin ich relativ ausgelastet tatsächlich, auch wenn man das nicht so denkt. Das ist natürlich was anderes, wenn man jetzt 25,5 Stunden arbeitet, jede Stunde, also weiß ich nicht, 2 LKs hat und keine Ahnung was. natürlich ist es dann viel, viel schwerer, auf das einzelne Individuum zu gucken, seine Freistunden dafür zu opfern, Beratungen durchzuführen und keine Ahnung was. Ja. Das ist natürlich jetzt alles aus einer sehr privilegierten, einfachen Haltung so zu sagen. Wir werden uns in 3-4 Jahren sprechen und mal gucken, wie es dann so ist. Ne? Mhm. Wenn ich dann sage, ja, das war alles mal schön, was ich da gesagt habe, aber es klappt einfach so nicht mehr und das macht mich voll unglücklich.
Ja,
dann wäre ich aber, glaube ich, trotzdem der Typ, der sagt, entweder ich reduziere. Dann sage ich halt, okay, ich verzichte auf einen gewissen Teil von Geld und reduziere, damit ich in dem Kontext Plan B sage, also
damit Ort du deinen B, Werten nachkommen kannst.
Genau, damit ich an Ort B glücklich bin. Oder ich sage, naja, okay, ich gehe mit einem Guten jetzt hier raus und sage, ich kann das mein Leben lang so nicht machen, weil in dem Kontext sehe ich mich dann so lange nicht.
Ja.
Dann gehe ich jetzt, reise ich weiter zu Ort C,
ja,
um in deiner Metapher zu bleiben. So, ne? Und da ist es, glaube ich, nochmal wichtiger, sich auch das immer präsent zu halten und nicht zu sagen, ja, okay, ich muss das jetzt hier aber machen, weil, keine Ahnung.
Obwohl es mir eigentlich jeden Tag auf den Sack geht, weil
genau,
ich nicht der Lehrer sein kann, den ich eigentlich sein möchte,
genau,
ziehe ich das kleine durch, weil Rente ist ja wichtig.
Genau, und da höre ich nämlich dann ein Tape 72 oder so nochmal an. Und denke mir, ja, stimmt, das habe ich damals mal so gedacht. Wo ist das eigentlich gerade? Bin ich da, wo ich gedacht habe, wo ich sein werde?
Ja, oder du sagst, hey, ich habe mich bewusst dagegen entschieden, das ist meine Begründung dafür.
Genau, ist ja auch fein.
Kannst dir selbst quasi ein gutes Gewissen damit machen.
Genau, ja, ist ja auch fein. So das zu dem, wie es gerade so als Lehrer und wie ich das so sehe. Irgendwie. Und ich finde es ganz schön, dass du ja auch noch reingebracht hast, dass es ja eben nicht nur als Lehrer eigentlich so ist, sondern in jedem Beruf, wo du mit Menschen zu tun hast, in jeder Freundschaft, wo du mit Menschen zu tun hast, sind das halt Werte, die ich da auch immer so vertreten würde. Ja. So.
Ich wollte gerade sagen, ich habe es ja vorhin erzählt im Café, ich habe die letzten Wochen nur damit verbracht, anderen Leuten dabei irgendwie zu unterstützen. Ich war gar nicht selbst irgendwie produktiv in dem, was ich tue, wo ich auch sage, das kommt diesem, wenn du jetzt sagst, du bist jetzt quasi als Lehrer, du hast jetzt nicht so viele Stunden, hast aber total viel Zeit dafür investiert, um trotzdem Leuten irgendwie gerade zu helfen, auf eine andere Art und Weise. Und ich glaube, dass diese Rollenwechsel, die du hast zwischen ich bin jetzt Berater und ich bin jetzt Lehrer, das habe ich in meinem Beruf dann tatsächlich auch manchmal zwischen ich bin jetzt gerade Berater für andere und ich bin tatsächlich nicht Lehrer, aber ich bin jetzt tatsächlich derjenige, der die Produktentscheidung trifft. Diesen Switch habe ich auch ständig und ne, ich glaube, das Charmante dann in der freien Wirtschaft, wie du es gesagt hast, ist es dann zu sagen, naja, ich will aber irgendwie beides sein, also nehme ich mir jemanden dazu,
der
hilft dann. Und als Lehrer hast du gar nicht diese Eskalierungsmöglichkeiten und so weiter. Und das kannst du in der freien Wirtschaft ein bisschen einfacher gestalten und kannst das Problem, kannst beide Probleme lösen, indem du halt nochmal Leute dazu holst und die Aufgaben anders verteilst und umstrukturierst oder wie auch immer.
Ja.
Aber auch das ist nicht immer so ohne weiteres so mal eben gemacht. Ne, aber
theoretisch die Möglichkeit.
Eher denkbarer wahrscheinlich, was mir so ein bisschen dann die Hoffnung gibt, dass wenn ich merke, ich will beidem irgendwie nachkommen, schaffe es aber nicht, dann kann ich irgendwie gucken, dass ich vielleicht die Aufgaben anders verteile und mich doch beidem widmen könnte und dann trotzdem in B bleibe, ohne C gehen zu müssen, wenn mir beides wichtig ist. Aber aber wie du gesagt hast, es ist egal, in welchem Kontext du unterwegs bist, ist immer die Frage, was sind meine Werte? Kann ich mir selbst quasi erfüllen in dem, wo ich gerade unterwegs bin? Und wenn nicht, kann ich was dran ändern, damit es wieder funktioniert? Und
genau. So grundsätzlich eigentlich immer die Frage, bin ich glücklich mit dem, was ich gerade tue?
Ja.
Und wenn ich es bin, dann cool. Und vielleicht warum? Damit man auch die Sachen so im Kopf hat, warum man eben glücklich ist oder eben nicht. So.
That's super interesting.
Yes, yes. Dann wünsche ich dir einen schönen Urlaub jetzt.
Merci beaucoup. Ich werde euch auf dem Laufenden halten.
Nimm mit.
Ich versuch's, ja. Ich muss mich noch dran gewöhnen an dieses Hi, ich bin jetzt mit Instagram gerade unterwegs und alle gucken mich irgendwie strange an und so, aber ich glaube, das kriege ich hin.
Hast du gesehen, Amy ist jetzt Influencerin?
Ja.
Hast du gesehen?
Was hat sie
influenced? Die hat irgendwie sowas zugeschickt bekommen. So Kapseln, so Vegan-Kapseln, so Ernährungsergänzungskram so. Und die hat nicht so viele Follower und so, wo ich dachte, die ist schon Influencerin.
Krass, Alter, wir müssen unser Influencer-Game upsteppen.
Genau, was wenn wir zugeschickt bekommen wollen.
Schickt uns was zu.
T-Shirts, Socken, coole Klamotten.
Ernährungsergänzungsmittel.
Alles klar, dann haut rein. Tschüss.